ich weiß, Werbung nervt, deswegen halte ich es ganz kurz. Mein Name ist Nina und ich habe einen Podcast, der Hinter den Laken heißt. Bei uns gibt es alle 2 Wochen ein Interview mit echten Menschen, die von ihrem Sexleben ganz offen erzählen. Falls dich das interessiert, komm gerne vorbei, überall wo es Podcasts gibt. Ciao!
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt.
Wie ich deinen Duktus einfach so verinnerlicht habe, dass ich dich synchronisieren könnte.
Ja, könntest du.
oder du mich. Genau. Mhm.
Ja, herzlich willkommen zurück zu der 2. Folge zum Oberthema Geisterflug. Wir haben letzte Woche mit einem Semi-Cliffhanger aufgehört, würde ich sagen.
Ich fand es schon cliffhangerig.
Ja, es ist schon cliffhangerig. Wir haben vor allem, wir haben viel rekonstruiertes Szenario, aber noch wenige Fakten. Und das ändern wir heute, weil heute, würde ich sagen, kriegt diese Reihe, dieser Zweiteiler seine Substanz. Und am Ende werdet ihr dann auch verstehen, warum die Dinge so rekonstruiert worden sind, wie wir sie hier wiedergegeben haben.
Ich bin ultra gehypt. Ja. Ich bin super gespannt, weil ich 1000 Fragen habe und ich bin sehr gespannt, ob die sich im Laufe dieser Folge jetzt letztendlich klären. Und
ich denke, ein Großteil wird sich klären, ja. Und den Rest klären wir danach in unseren im Gesprächsteil.
Yes.
Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und machen direkt da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
Sehr gerne.
Indem er das Flugzeug an den verlassensten Ort dieses Planeten manövrierte, hatte Zahari dafür gesorgt, dass es immer den Schatten eines Zweifels bezüglich des Verbleibs seiner Maschine geben wird. Zumindest solange das Wrack des Flugzeugs nicht gefunden werden kann. Wenn die 777 weit genug über dem Indischen Ozean abstürzt, würde es Monate oder gar Jahre dauern, bis die ersten Wrackteile an den Küsten Afrikas und Australiens angespült werden. Vielleicht würden sich Ermittler aus allen Einzelteilen ein grobes Bild des Geschehens zusammensetzen. Doch wird dieses Bild ohne handfeste Beweise niemals ein großes Ganzes ergeben. Er würde im Gespräch bleiben und seiner Familie bleibt die Schmach der Gewissheit erspart. Das, was er getan hatte, würde für immer im Schatten liegen. Viele würden sagen, dass das, was sich in der Nacht auf den 8. März 2014 an Bord der Boeing 777 zugetragen hat, ein schrecklicher Unfall war. Eine ungünstige Kombination aus einem elektrischen Defekt, einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine und ein dadurch herbeigeführter Totalausfall der Piloten, der den Absturz der Maschine verursacht hat. Andere würden denken, dass Flug MH370 gekidnappt wurde, oder dass alle 239 Seelen an Bord Opfer eines Terroranschlags geworden sind. Doch weisen all diese Szenarien bei genauerem Hinsehen erhebliche Schwachstellen auf. Wenn es wirklich eine elektrische Störung gegeben hat, die groß genug war, um beide Piloten außer Gefecht zu setzen, wie konnte dann das Satellitenkommunikationssystem SATCOM eine Stunde, nachdem es abgeschaltet wurde, wieder hochgefahren werden? Wenn elektrische Systeme ausfallen, dann bleiben sie in der Regel auch aus. Aber das SATCOM funktionierte, nachdem es wieder online war, nachweislich noch für mehrere Stunden. Wenn es einen Notfall gab, der so akut gewesen ist, dass kein Funkkontakt und keine Zwischenlandung mehr möglich gewesen ist, wie haben es die Piloten dann geschafft, 30 Minuten nach dem Notfall erst über der Insel Penang und dann noch einmal 40 Minuten später hinter Sumatra den Kurs zu ändern? Wieso das Flugzeug in einer solchen Situation überhaupt auf den Ozean rauslenken, was eine Notlandung nur noch unnötig erschwert. Auch im Fall eines Feuers, verursacht durch die Ladung an Bord, zu der unter anderem auch Lithiumbatterien mit einem Gesamtgewicht von 221 Kilogramm gehörten, wäre zu erwarten gewesen, dass ein Notruf über Funk erfolgt wäre. Zudem hätte das Flugzeug in diesem Szenario wohl kaum noch stundenlang flugfähig bleiben können. Auffällig ist auch der gut gewählte Zeitpunkt, ab dem die Maschine nicht mehr zu erreichen war und auch nicht mehr geortet werden konnte. Aus diesem Grund hält der Direktor der französischen Flugunfalluntersuchungsbehörde, BEA, ein einfaches technisches Versagen für unvorstellbar und geht davon aus, dass eine klare Absicht bestanden haben muss, das Flugzeug verschwinden zu lassen. Die Probleme fingen an, unmittelbar nachdem sich der malaysische Tower von Flug MH370 verabschiedet und ihn an die vietnamesische Flugsicherung übergeben hatte. Die einzigen wenigen kritischen Minuten, in denen das Flugzeug planmäßig unbeobachtet war. Alle weiteren Kursänderungen waren zudem perfekt getimt, um der Detektion von ziviler und militärischer Flugsicherung verschiedenster Länder zu entgehen. Es macht den Anschein, als hätte der Zufall selbst die Piloten für das Verschwinden der Maschine verantwortlich gemacht. Ein anderes Szenario diskutierte das Verschwinden des Fluges infolge einer Entführung. Erstmal ein paar Worte zu Flugzeugentführungen im Allgemeinen, damit wir auch wirklich wissen, womit wir es hier zu tun haben und damit sich ein Vergleich besser herstellen lässt. Eine Flugzeugentführung, die oft auch unter dem Begriff der Luftpiraterie eingeordnet wird, bezeichnet eine kriminelle Übernahme der Bordgewalt eines Flugzeugs, welche von einem oder mehreren Tätern, den Flugzeugentführern oder Luftpiraten, durch Gewalt, Geiselnahmen, Todesdrohungen oder direkte Tötungen an den Passagieren und dem Flugzeugpersonal durchgeführt wird, um ein Fluchtziel oder terroristische Ziele zu erreichen. Die Abgrenzung zur Piraterie im klassischen Sinne ergibt sich daraus, dass Luftpiraten in aller Regel keine Eigentumsdelikte und Menschenhandel zur finanziellen Bereicherung begehen. Stattdessen liegt die Kontrolle über die Maschine und alle anwesenden Zivilisten im Fokus. Flugzeugentführungen mit Geiselnahmen folgen üblicherweise einem Muster aus Verhandlungen zwischen den Luftpiraten und den Sicherheitsbehörden, auf die dann entweder eine Art Kompromisseinigung oder die Erstürmung des Flugzeugs durch bewaffnete Polizei oder Spezialeinheiten mit dem Ziel erfolgt, die Geiseln zu retten. Darüber hinaus kann die Cockpitbesatzung eine Flugzeugentführung mit Hilfe des Transpondercodes 7500 in einem unbeobachteten Moment und ohne Wissen der Flugzeugentführer an die Flugsicherung melden. Seit den 70er Jahren haben Flugzeugentführungen stark nachgelassen. Zum einen aufgrund verschärfter Sicherheitsmaßnahmen und aufgrund einiger daraus resultierender, auf spektakuläre Art und Weise gescheiterten Entführungen, die scheinbar eine abschreckende Wirkung hatten. Und ebenfalls ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, da seit 9/11 nicht mehr ausgeschlossen werden kann, dass eine Entführung mit dem Ziel eines Selbst- und/oder Massenmordes erfolgt, ist die Bereitschaft von Geiseln an Bord mittlerweile wesentlich höher, in aktiver Notwehr zu versuchen, ihr Leben durch Überwältigung der Entführer zu retten. So ist Audiomitschnitten aus der vierten entführten Maschine des 11. September zu entnehmen, dass die Geiseln versucht haben, die Luftpiraten zu überwältigen, nachdem sie über Mobiltelefone von den anderen Anschlägen erfahren hatten. Weil nun jeder Flugzeugentführer ähnliche Reaktionen mit einkalkulieren muss, ist die latente Gefahr einer Eskalation an Bord also seit 9/11 deutlich höher einzuschätzen. Doch eine Sache haben die Flugzeugentführungen der Vergangenheit alle gemeinsam. Sie alle waren an Bedingungen und Verhandlungen geknüpft. Die Motive für Flugzeugentführungen können vielschichtig sein. Sie reichten von der Flucht aus Krisengebieten über terroristische Motive bis hin zu persönlichen Rachefeldzügen und Lösegelderpressungen. In den späten 1940er und frühen 1950er Jahren nahm beispielsweise eine Reihe von Flugzeugentführungen ihren Ausgang in den sozialistischen Staaten Osteuropas und endete in West- oder Südeuropa mit der Beantragung von politischem Asyl. Kurz vor der kubanischen Revolution von 1959 entführten Castro-Anhänger einige US-amerikanische Flugzeuge, um sie für militärische Zwecke zu nutzen. In jüngster Vergangenheit sorgte ferner ein drittes Ereignis für große Aufmerksamkeit, bei dem ein Flugzeug der Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Athen nach Vilnius von weißrussischen Kampfjets abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen wurde. Dort wurden dann zwei Passagiere, der belarussische regierungskritische Journalist Raman Pratasevich und seine russische Lebensgefährtin Sofia Sapega, verhaftet und die Maschine konnte anschließend nach Vilnius weiterfliegen. Eine weitere Reihe von Flugzeugentführungen, die in Konzeption und Ablauf im Vergleich zu vorherigen Entführungen sehr ungewöhnlich waren, fanden im Kontext des Anschlags vom 11. September 2001 statt, bei dem insgesamt 4 Passagiermaschinen von islamistischen Terroristen entführt und vorsätzlich zum Absturz gebracht wurden. Zwar hatte es zuvor bereits mehrere Abstürze gekaperter Maschinen infolge von Kerosinmangel gegeben, doch der geplante Absturz in Form eines Selbstmordattentats, bei dem auch eine große Zahl von Flugzeugpassagieren und Opfern in den angesteuerten Gebäuden getötet wurden, hatte es zuvor nicht gegeben. Im Fall von 9/11 ging es nicht mehr um den Transport von einem Ort zum anderen, auch nicht um Gefangenenaustausch oder Lösegelderpressung, sondern darum, durch maximale mediale Aufmerksamkeit Angst und Schrecken zu verbreiten. Bisher führten Flugzeugentführungen im Allgemeinen zu Verhandlungen mit den Sicherheitsbehörden, in deren Verlauf Luftpiraten meist die Freilassung von allen oder einem Teil der Geiseln in Aussicht stellten, sollten ihre Forderungen erfüllt werden. Doch ist all das bei Flug MH370 nicht geschehen. In diesem Fall müsste es sich bei der Entführung allerdings um die technisch anspruchsvollste und gleichzeitig sinnloseste Entführung aller Zeiten handeln. Bei den potenziellen Entführern muss es sich um erfahrene Piloten, die die Boeing 777 wie ihre Westentasche kannten, gehandelt haben. Andernfalls wäre es ihnen nicht gelungen, nicht nur den Transponder, sondern auch das SATCOM und das ACAS im exakt richtigen Zeitpunkt abzustellen. Und selbst wenn diese hypothetischen Entführer im Umgang mit der 777 geschult gewesen waren, dann hätten sie im Vorfeld dennoch akribischste Nachforschungen anstellen müssen, um den umgebenden Luftraum in- und auswendig zu kennen und zu wissen, welche Bereiche von Militärradar überwacht werden und wie sie ihre Route anpassen können, um dieser Überwachung zu entgehen. Und bei all ihrer Genialität hätte es den Entführern dann trotzdem an Schneid gefehlt, um zu durchblicken, dass bei der Reaktivierung des SATCOMs eine Stunde nach Entführungsbeginn regelmäßige Signale an einen Satelliten in der Luft gesendet werden, der die Behörden, wie bei Hänsel und Gretel mit Brotkrumen, auf ihre Spur führen würde. Gleichzeitig waren diese Entführer umsichtig und freundlich genug, die Maschine weder in einen Wolkenkratzer noch gegen einen Berg zu fliegen. Ihre Selbstlosigkeit ginge sogar so weit, dass sie bis heute, 10 Jahre nach dem Verschwinden der 777, noch keine Forderungen an irgendwelche Behörden oder Regierungen gestellt haben. Auch Flugzeugentführungen durch Terrororganisationen sind in der Regel an Forderungen, Bedingungen und ein politisches Interesse geknüpft. Zudem nutzen Terroristen ihre Anschläge in der Regel, um auf ihre politischen, moralischen oder religiösen Anliegen aufmerksam zu machen und deren Beachtung mit Gewalt und durch die Demonstration von Macht zu erzwingen. Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf ein gewisses Thema zu richten, spielt in diesem Szenario also eine übergeordnete Rolle und doch hat bislang keine Terrororganisation offiziell Verantwortung für das Verschwinden von Flug MH370 übernommen. Die Möglichkeit, dass das Flugzeug gelandet worden sein könnte, um für einen späteren Terroranschlag eingesetzt zu werden, wurde in den ersten Tagen von den Ermittlern erwogen, aber dann ausgeschlossen. Bis Anfang April 2014 wurden etwa 170 Personen, sowohl Angehörige von an Bord befindlichen Personen als auch Personen, die Zugang zu der Maschine hatten, befragt. Von offizieller Seite wurde am 21. März 2014 bestätigt, dass eine Prüfung der Passagiere im Hinblick auf eine mögliche Verbindung mit dem globalen Terrorismus durch auswärtige Geheimdienste keine Verdachtsmomente ergeben habe. Rund 2/3 der 227 Passagiere waren Staatsangehörige der Volksrepublik China. Unter ihnen waren eine Gruppe von 19 Künstlern, die sich auf der Rückreise von einer Ausstellung ihrer Arbeiten in Kuala Lumpur befand, und ein bekannter Kung-Fu-Stuntman. 38 Passagiere stammten aus Malaysia. Unter den Passagieren befanden sich auch 20 chinesische und malaysische Angestellte von Freesky Semiconductor, ein US-amerikanisches Unternehmen und Ableger von Motorola. Und dann waren da noch 2 junge Iraner, die mit gestohlenen Pässen unterwegs waren. Sie gaben die Identität eines Österreichers bzw. eines Italieners vor, deren Pässe zuvor in Thailand gestohlen worden waren. Die beiden Personen hatten Anschlussflüge von Peking nach Amsterdam und von dort Weiterflüge nach Frankfurt am Main bzw. Kopenhagen gebucht. Auch weil die Flüge der beiden in einem thailändischen Reisebüro durch einen Dritten gebucht und bar bezahlt worden waren, wurde zunächst ein terroristischer Hintergrund erwogen. Allerdings gab die internationale Polizeiorganisation Interpol bereits wenige Tage nach dem Verschwinden der Maschine bekannt, dass es sich bei den Männern offenbar lediglich um illegale Immigranten handelte. Interpol äußerte dennoch Unverständnis darüber, dass die beiden Passagiere an Bord gehen konnten, obwohl die Passdiebstähle in der Stolen and Lost Travel Documents Database hinterlegt waren. Es besteht weiterhin Uneinigkeit darüber, ob alle Passagiere, die den Flug gebucht hatten, auch wirklich mitgeflogen sind und ob demnach die Identität aller Passagiere geklärt werden konnte. Anfang Mai wurden in Kuala Lumpur und im Bundesstaat Kedah im Nordwesten Malaysias 11 angebliche Terroristen mit Verbindungen zu Al-Qaida verhaftet. Von Seiten der Abteilung für Terrorismusabwehr wurde ein Zusammenhang mit dem Verschwinden des Flugzeugs als möglich gesehen. Eine Sprecherin der Polizei schloss dies jedoch aus. Am 2. April 2014 bestätigte der malaysische Polizeichef in seinem Fazit, dass die Passagiere als unverdächtig gelten, aber, Zitat, der Rest nicht. Wieder andere Theorien setzen eine Verwicklung des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten in den Mittelpunkt. Die CIA habe die Maschine per Fernsteuerung entführt, heißt es in diesen Fällen. Eine ferngesteuerte Flugzeugentführung ist prinzipiell kein Ding der Unmöglichkeit. Doch trat Boeing selbst diesen Spekulationen entgegen. Sie stützen sich nämlich auf ein Patent aus dem Jahr 2006 für eine Technik, mit deren Hilfe den Piloten die Kontrolle über das Flugzeug entzogen werden kann. Dieses Patent wurde jedoch nicht umgesetzt und insbesondere nicht in diesem Flugzeug mit Baujahr 2002 verbaut. Es gibt auch noch die Theorie, dass das Flugzeug der Malaysia Airlines der Sonne zu nahe gekommen ist und von einem schwarzen Loch verschluckt wurde. Aber ich glaube, dass wir diese Theorie an dieser Stelle gar nicht weiter diskutieren müssen. Denn, wie gesagt, wir orientieren uns an Ockhams Rasiermesser. Wir wollen uns heute mit den Theorien beschäftigen, in denen die wenigsten Variablen enthalten sind und die demnach mit der statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit das Verschwinden von Flug MH370 erklären. Ganz gleich, ob man sich Entführungen oder technische Defekte ansieht, die auch von plötzlich auftretenden Bränden bis hin zu einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine reichen können, es hat eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise Kontakt zum Boden gegeben. Ganz gleich, wie groß der Notfall war, für einen Funkspruch hat es in eigentlich jedem vergleichbaren Szenario, das ich gefunden habe, noch gereicht. Und wenn es anders wäre, dann wäre das Verschwinden der Boeing 777 der Malaysia Airlines auch nicht so einzigartig. Denn dann wüssten wir von vergleichbaren Fällen. Und genau das ist es, was mich im Fall von Flug MH370 so stutzig macht und weshalb ich persönlich für meinen Teil nicht mehr glauben kann, dass die Maschine aufgrund eines Unfalls oder aufgrund technischer Probleme verschwunden oder abgestürzt ist. Und das bringt uns wiederum zurück zu der Theorie, die im Mittelpunkt dieser Folge steht, die Mitnahmetheorie. Der Fairness halber hier ein paar Punkte, die gegen dieses Szenario sprechen. So hat ein psychologischer Gutachter die Unfallermittler darauf hingewiesen, dass es für einen Selbstmörder äußerst ungewöhnlich sei, seinen Plan über mehrere Stunden hinweg zu verfolgen, und ein Druckabfall in der Kabine habe auch als Folge einer gescheiterten Entführung eintreten können. Laut Gerard Felzer, Direktor des Luft- und Raumfahrtmuseums in Frankreich, könnte auch ein Widerstand der Passagiere als Folgehypothese den späteren Flugverlauf von MH370 erklären. Peter Foley, der Leiter der Suchaktion, ausgeführt durch das ATSB, hält das Szenario eines willentlichen Druckabfalls zwar für möglich, allerdings hätte der Pilot dann wahrscheinlich nicht die Folgen der Dekompressionskrankheit überstanden, denn insbesondere der Flugkapitän Zahari Shah habe mehrere Risikofaktoren wie Alter, Körpergewicht und Rauchen aufgewiesen.
So, man hat mich instruiert, noch keine Fragen zu stellen, weil sich die vielleicht noch klären. Aber ich habe gehört, du hast eine an mich.
Genau, an dieser Stelle habe ich eine Frage an dich. Als Hobbytaucherin oder Ex-Hobbytaucherin.
Ganz kurze Episode meines Lebens.
Ja, ja, aber sie ist da.
Ja.
Und du hast einen Tauchschein eigentlich fast bis zu Ende gemacht.
Ja, richtig.
Deswegen hoffe ich da auf dein Fachwissen. Ich kenne eben die Dekompressionskrankheit in erster Linie vom Tauchen.
Genau.
Und du hast mir auch mal erzählt, ich glaube, das war bei der Estonia-Folge, die dieser ja auch relativ ähnlich ist, muss man dazu sagen, dass, wenn man einen Tauchgang hinter sich hat, nicht direkt in ein Flugzeug hüpfen soll, ne, weil man dann diesen Rebound haben kann.
Genau.
Und wie verhält sich das in der Luft? Also wieso kann eine Atemmaske dem nicht entgegen wirken und inwiefern hätte der Kapitän dann Probleme mit dieser Dekompressionskrankheit am Steuer bekommen sollen? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen und meine Recherche war auch relativ ertraglos dazu.
Ich kann das ganz schwierig beantworten, weil das etwas ist, was, also du kannst es halt ausrechnen, was die Druckverhältnisse für Auswirkungen haben auf die Wirksamkeit sozusagen von Sauerstoff oder Sauerstoffgemischen oder sowas. Aber es ist zum Beispiel beim Tauchen so, das kann ich sagen, dass wenn du unterhalb einer Grenze von, oh Gott, liebe Taucher da draußen, sorry, ihr wisst es alle besser als ich, wie gesagt, ich tauche nicht mehr, aber ich glaube, unterhalb einer Grenze von 60 Metern oder so funktioniert Sauerstoff als rein, oder das Sauerstoffgemisch, das Druckluftgemisch sozusagen, in dem Sauerstoff enthalten ist, nicht mehr. Dann brauchst du ein anderes Gasgemisch, um atmen zu können, und weil die Druckverhältnisse eben so verändert sind.
Okay, und da der Kapitän Sauerstoff über die Maske bekommen hat, was aber nicht für eine solche Höhe
genau,
über einen so langen Zeitraum
genau
hinweg ausgelegt ist, hätte es da zu Problemen kommen können.
Genau.
Okay, also anhand
und deswegen ist auch, also ist mir nämlich auch aufgefallen, deswegen ist es auch so gewesen, dass ja die Laufzeiten sozusagen, die Dauer, für die so ein Sauerstofffläschchen reicht, auch ne, auch diese beweglichen Sauerstoffflaschen, die der Co-Pilot auch hatte, das hat darauf auch Auswirkungen. Also die Flasche, also je tiefer du tauchst auch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist, ich kann jetzt nur aus meiner Erinnerung rekapitulieren, es ist lange her, desto schneller geht die Flasche halt auch leer.
Okay.
Und so. Und da ist es ja genauso gewesen. Du hast ja einen ganz anderen Luftdruck gehabt und deswegen hat die Flasche nicht das gehalten, was sie versprochen hat.
Wobei man muss dazu sagen, dass der Kapitän Sauerstoff für 27 Stunden gehabt
hat. Der
hatte.
Aber der andere ja nicht.
Nee, der Co-Pilot
und da war es ja das Problem, dass quasi die Flasche, als er schon auf dem Weg zurück, also durch das Flugzeug in den hinteren Bereich
ist war. Ist auch ein rekonstruiertes Szenario.
Absolut, ja,
aber
ja, genau.
Wenn es so war, wird auch der Co-Pilot damit seinen Kampf gehabt haben.
Genau. Ja. Und dann halt eben.
Stimmt, da war ja auch schon diese Dekompressionskrankheit am Wirken und so.
Genau.
Ja, du hast total recht.
So,
ja.
Das ist mir währenddessen noch so aufgefallen.
Okay,
ja.
Vielen Dank für diese Erläuterung.
Gerne.
So.
Wenn wir aber Leute in der Community haben, die das wirklich erklären können.
Mhm. Aus Luftfahrtaspekten.
Nee, nicht mal nur aus, vielleicht auch Taucher
auch,
tatsächlich, weil das, die Berechnung funktioniert überall gleich. Ne?
Mhm.
Also es ist ja wirklich so, du kannst dir ja überlegen, wie lange reicht der Sauerstoff, welches Gemisch brauchst du, bei welchen Druckverhältnissen.
Mhm.
Wenn das jemand aufklären kann, fände ich das super spannend, wenn das jemand tun würde.
Mhm.
Und wir das vielleicht dann auch einfach nochmal nachschieben könnten, gegebenenfalls.
Ja. Zukunfts-Denise hier, hallo. Ich hatte schon sehr lange keinen Auftritt mehr in einer unserer Folgen, doch hat mich dieser Sachverhalt nicht so ganz losgelassen, da er ja gegebenenfalls sogar gegen die Schuld des Piloten sprechen könnte und da er auf keinen Fall vernachlässigt werden soll. Ich habe mich in die ganze Thematik dann nochmal etwas detaillierter eingelesen und bin auf weitere Theorien gestoßen, bei denen davon ausgegangen wird, dass der Kapitän in diesem von uns auch rekonstruierten Mitnahmeszenario die Outflow-Valves ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich dann, als er sich hinreichend sicher sein konnte, dass ein Großteil der Menschen an Bord bereits tot ist, wieder geschlossen und die Druckverhältnisse in der Kabine damit zwischenzeitlich wieder hergestellt hat, sodass er ohne Probleme noch für viele weitere Stunden die komprimierte Luft hatte atmen können, bis er die Ventile dann am Ende seiner Reise wieder öffnete, aber eben dieses Mal dann ohne seine Sauerstoffmaske vorher anzulegen. Hier also ein weiteres denkbares Szenario, was dieses Argument entkräftigen könnte. Wir sind noch nicht ganz durch mit unserer Fallschilderung an diesem Zeitpunkt. Guess what? Die Folge geht noch sehr lang. Aber wir haben jetzt schon mal einen kurzen Abriss aller anderen Theorien, die es noch so gibt, gehört. Und ich würde auch gerne da an dieser Stelle schon mal deine Gedanken zu hören. Jetzt mal diese Mitnahmetheorie außen vor gelassen, dazu hören wir ja gleich noch mehr. Aber was sagst du zu den anderen Szenarios? Wie ist zum aktuellen Zeitpunkt dein Gefühl?
Also ich finde, also ich würde jetzt gerne sagen, ich finde es schwierig, finde ich aber nicht. Ich fange jetzt einfach mal mit der Terrorismustheorie an.
Ja.
Halte ich überhaupt nichts von, weil die Argumente sind sehr einschlägig. Zum einen hat sich niemand dazu bekannt. Das wird immer gemacht, weil eben
es wird ja sogar
Druck
teilweise auch
wird.
Versucht, bei Taten, die gar nicht irgendeiner Organisation zuzuschreiben sind. Und wenn dann Terrorismusorganisationen merken, da meldet sich keiner, dann sagen die, wir waren das.
Ja,
und dann kommt
genau.
aber hinterher raus so, no, you don't.
Genau. Es passte natürlich in die Zeit, muss man sagen.
Klar.
2014, 2015 gab es ganz, ganz, ganz viele Anschläge und da war das der IS sehr stark.
Stimmt.
Ich
weiß auch gar nicht, ob die nicht sogar versucht haben. Ich glaube, irgendjemand hat versucht, sich
dazu zu bekennen.
Dazu zu bekennen, wenn ja. ich mich nicht irre. Mhm. Aber es wurde halt alles ermittelt, auch von Interpol ja. und war halt fruchtlos.
Das ist halt das Ding, mhm. dass du hast gesagt, die wahrscheinlich sinnloseste Entführung ever, ever. Das wäre es auch so. Schon. Weil, also du brauchst auf jeden Fall ein starkes Motiv, um sowas durchzuführen. Und wenn mhm. das nirgendwo zutage tritt, im mhm. gesamten Verlauf der Ermittlungen nicht, wem soll das zugeordnet werden? Ja. Und das ist halt der Clou schlechthin an der Sache ist, wie durchdacht diese ganze Aktion.
Dieses Know-how.
Das
ne?
ist die Sache. Mhm. Das ist die Sache. Ich war schon stutzig, als ich habe es ja in der Vorbereitung dir auch gesagt, dass ich halt irgendwie beeindruckend finde, dass dieser Pilot einen Flugsimulator zu Hause hatte. Du meintest dann, das haben viele und auch mhm. So ne, Computerprogramme und sowas, mhm. das gibt's ja alles. Dann haben wir aber, also in der Doku sieht man einen kleinen Ausschnitt, mhm. Wie der davor sitzt. Und das ist schon ein komplettes Gerätding mit Hebeln und Pipapo, ja, ja. verschiedensten Bildschirmen, die halt irgendwie so das ganze, mhm. Die ganze 180-Grad-Ansicht von so einem Flugzeugcockpit.
Gut, das kann
und
auch vom, ich weiß nicht, ob das jetzt das Home-Setup war. Oder vom Flughafen von.
Das weiß ich natürlich auch nicht, ne? Aber sollte das so gewesen sein, der scheint ja schon ziemlich geeky gewesen
ja,
zu sein.
Ja, das sagen ja auch die Kollegen
genau.
und so. Mhm.
Und ich finde es halt krass. Also du müsstest ja nicht nur, wie du auch schon gesagt hast, Know-how gehabt haben über die Maschine und all ihre Funktionen mhm. und wie man die im Detail abschalten ja. kann und so
es
weiter.
Es ist ja nicht so, wenn du ein Flugzeug fliegen kannst, kannst du sie genau. alle fliegen. Genau. Überhaupt nicht, ja, ne? Genau. Also es ist ja sehr spezifisch.
Und darüber hinaus dann auch noch über den Luftraum, um festzustellen, wann bin ich unbeobachtet, mhm. wann kann ich das initiieren und so weiter und so fort. Das heißt, es müssen wirklich genauso detailliert ausgebildete Menschen an diesem Flugzeug innerhalb dieses Luftraums gewesen sein, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Schwarzes mhm. Loch möchte ich auch gar nicht so drüber reden, das mhm. weiß ich nicht, das kommt mir sehr schwurbelisch vor alles, mhm. aber wie gesagt, ich würde gern sagen, ich finde es schwierig, finde ich aber nicht. Und ich mhm. glaube, es ist irgendwie relativ klar, was ja. da passiert ist. Und trotzdem stellt sich mir immer noch die Frage nach dem Motiv,
das
Dinge auf diese
klären
Weise
wir
zu tun.
Natürlich
okay.
auch noch. Also genau. das hat mich in erster Linie natürlich auch ja. interessiert.
Was geht in so
was
einem
geht
Menschen
in diesen Köpfen
vor?
Vor? Genau.
Achso, einen Gedanken habe ich noch. Mhm. Und zwar, beziehungsweise eine Anmerkung. Was ich halt krass finde, das ging mir so durch den Kopf währenddessen, ich habe dann auch parallel gegoogelt, es gab doch 2015 den Absturz der Germanwings-Maschine.
Auch 2015. 15, ja.
Genau, ein Jahr später ungefähr, ja, glaube ich.
Reden wir auch noch drüber.
Ah ja, okay, gut. Aber ja, dann, also die Assoziation liegt ja auch irgendwie auf der
Voll.
Hand. Mhm. Insbesondere auch in Bezug auf diese absperrbaren Cockpit-Türen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ich wollte das zeitlich einmal einordnen. Weil man ja nach dem Absturz der Germanwings-Maschine signifikante Änderungen an der Technik von Cockpit-Türen
ja.
vorgenommen hat.
Ja.
Und ich wollte das einfach zeitlich nochmal einordnen, weil wenn wir diesem rekonstruierten Theoriekonstrukt jetzt folgen mhm. würden, dann hätte ja genau das, was beim Germanwings-Maschinenabsturz zu diesem Problem geführt hat, dass niemand mehr ins Cockpit zurückkam, auch dort zu Problemen geführt. Was ich
das
ganz schön
das
haarig kann. Finde. Mm. So, mm. genau. Deswegen wollte ich einfach nochmal zeitlich einordnen.
Das stimmt.
Das war danach. Und danach wurden, ich meine, ist auch irgendwie logisch, mm. bei dem Absturz dieser Maschine, so sie abgestürzt ist, was auch immer, ich, ne, so, also doch abgestürzt ist sie, das weiß man ja. Man hat ja Wrackteile gefunden.
Ja, ja, genau. Aber das halt auch erst in den 10 Jahren danach.
Ja,
also 2015
okay.
war man da einfach noch nicht so
ja,
weit.
Okay.
Ne, auch im Ermittlungsstand.
Aber es bleibt ja trotzdem ein Theoriekonstrukt, ein mhm. rekonstruiertes, ein rekonstruierter genau, Ablauf, weshalb man da wahrscheinlich die Konsequenzen einfach aufgrund dessen nicht ergriffen hat, weil es halt einfach nichts ist, was man
was
definitiv
handfest, ist.
Genau, handfest mhm. beweisen kann.
Ja.
Ja, genau.
Das kann sehr gut sein. Okay. Diejenigen, die nun noch immer oder jetzt noch mehr als zuvor an einen Unfall glauben, die müssen jetzt allerdings ganz, ganz stark sein. Denn der Umstand, der ausschlaggebend für mich war, diese Folge so aufzuziehen, den habe ich euch bislang vorenthalten. Aber das ändern wir jetzt. Natürlich gab es eine ganze Reihe an Ermittlungen, bei denen auch die Piloten genauer unter die Lupe genommen wurden. Und als Sahari da so besinnlich in absoluter Stille über den Indischen Ozean flog, dem Horizont entgegen, da kam ihm dieses ganze Szenario seltsam bekannt vor. Denn er hatte all das schon einmal erlebt. Im Flugsimulator auf seinem Rechner. Etwa einen Monat vor dieser verhängnisvollen Nacht hatte er diese spezielle letzte Reise nämlich geübt. Am Abend des 2. Februar 2014 hatte Sahari eine virtuelle Boeing 777 auf Reiseflughöhe gebracht und flog die Straße von Malakka entlang. Erst einmal nichts Außergewöhnliches, denn wie bereits erwähnt, wird diese Strecke von der zivilen Luftfahrt viel frequentiert. Doch dann, als er in der Simulation das Ende dieser Geraden erreicht hatte, drehte er das Flugzeug nach Süden und nutzte die Kartenansicht, um das Flugzeug mitten über dem südlichen Indischen Ozean zu positionieren. Dann stellte er die Treibstoffmenge auf Null und ging in den Gleitflug über. Zunächst aus einer Höhe von 37.000 Fuß, dann aus einer Höhe von etwa 4.000 Fuß. Das Datum für diesen simulierten Flug hatte Sahari auf den 21. Februar datiert. Es scheint also, als wäre die Nacht des 8. März 2014 nicht seine erste Wahl gewesen. Denn wie es der Zufall so will, sollte Sahari tatsächlich am 21. Februar eine Boeing 777 von Kuala Lumpur nach Peking fliegen. Am Abend, bevor er diesen Flug antrat, löschte er das Flugsimulationsprogramm und entfernte die externe Festplatte, auf dem es gespeichert war, von seinem Computer. Doch der 21. Februar 2014 kam und ging, ohne besondere Vorkommnisse. Sahari startete die 777 am Flughafen von Kuala Lumpur und landete wie geplant 5,5 Stunden später in Peking. Und keiner der über 200 Menschen an Bord ahnte, dass sie so gerade eben dem Tod von der Schippe gesprungen waren. Bedauerlicherweise hatten Passagiere und Crew von Flug MH370 am 8. März 2014 weniger Glück. Eine Stunde, nachdem Malaysia Airlines versucht hatte, Flug MH370 über das Satellitentelefon zu erreichen, registriert die Bodenstation in Perth um 3.41 Uhr einen weiteren Handshake. Zeitgleich fällt bei der Airline der Groschen, dass es sich bei den Ortungsdaten für den Flug, die sie an das Kontrollzentrum von Kuala Lumpur weitergegeben hatten, nicht um die tatsächliche Position des Fliegers, sondern lediglich um eine Projektion vorangegangener Daten in die Zukunft gehandelt hat. Nun war also klar, dass sie einer komplett falschen Fährte gefolgt waren und in Kambodscha nicht fündig werden würden. Die Lotsen schlussfolgern, dass sich der Flug der Malaysia Airlines sehr wohl noch auf seiner planmäßigen Route befinden muss und durch einen technischen Defekt lediglich ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist. Die malaysische Flugsicherung nimmt den Kontakt zum chinesischen Kontrollzentrum auf, da sich Flug MH370 nach ihren jüngsten Schätzungen zu diesem Zeitpunkt bereits in chinesischem Luftraum befinden sollte. Wenn der Flug ohne Verzögerung verlaufen war, würde er in knapp 3 Stunden in Peking landen. Stunden vergehen. Und mit jeder weiteren findet der Wechsel eines Funksignals zwischen der Boeing 777 über dem südlichen Indischen Ozean und dem Inmarsat-Satelliten statt. Um 3.41 Uhr, 4.41 Uhr, 5.41 Uhr. In Peking ist ein neuer Tag angebrochen. Um 6.40 Uhr, der planmäßigen Ankunftszeit von Flug MH370, halten die Fluglotsen im Tower den Atem an, richten ihre Blicke in alle Richtungen und warten gebannt darauf, dass eine Boeing 777 der Malaysia Airlines am Horizont auftaucht, während Angehörige nichtsahnend am Gate darauf warten, ihre Lieben in China endlich willkommen zu heißen. Minuten vergehen, doch es tut sich nichts. Eine Flugdurchsage verkündet, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. Flug MH370 wird sich um einige Minuten verspäten. Zeitgleich beginnen im südchinesischen Meer die ersten Suchaktionen. Da man für eine so lange Zeit nichts von der Crew an Bord gehört hatte, können die an der Suche Beteiligten nur noch vom Schlimmsten ausgehen. Das wirklich Absurde an dieser Suchaktion ist jedoch, dass sich die Maschine der Malaysia Airline zu dieser Zeit noch immer in der Luft befindet. tausende Meilen in südliche Richtung fliegt der Geisterflug mit seinen 239 Leichen an Bord noch immer über den Indischen Ozean. Die Leitstelle der Malaysia Airlines tätigt einen weiteren Anruf über das SATCOM-System an das Cockpit. Doch davon bekommt schon lange niemand mehr etwas mit. Erst jetzt gilt der Flug offiziell als vermisst. Um kurz nach 6:30 am Morgen des 8. März 2014 wendet sich der Sprecher der Malaysia Airlines erstmals an die Öffentlichkeit und erklärt hunderten wartenden Angehörigen, dass das Flugzeug samt aller Insassen vermisst wird, dass es den letzten Funkkontakt vor mehr als 5 Stunden gegeben hat und dass Such- und Rettungsbehörden die Suche nach einem Wrack im Golf von Thailand begonnen haben. Das Flugzeug ist das sicherste Reisemittel. Das weiß jedes Kind. Umso größer schlagen die Wellen, wenn es irgendwo auf der Welt zu einem Absturz gekommen ist. Aber streng genommen war es das nicht. Noch nicht. Flüssiges Gold ergießt sich über dem Indischen Ozean und die ersten Sonnenstrahlen tanzen über das Wasser, brechen sich an glitzernden Wellen und tauchen die Passagierkabine in ein warmes Orange. Auch in dieser frühen Morgenstunde kommt es zwischen dem Satelliten der Bodenstation in Perth und dem Vogel der Malaysia Airlines zu einem weiteren Signalaustausch. Ein weiterer Handshake um 6.41 Uhr. Ein 6. Bogen entsteht. Doch an Bord der 777 steht die Zeit still. Die Szenerie wirkt wie eingefroren, hält an einem Moment fest, der längst Vergangenheit ist. Aber dann bekommt das Bild einer morbiden Momentaufnahme erste Risse. Um kurz nach 8 an diesem Morgen kommt das rechte Triebwerk der Boeing 777 zum Stillstand. Der Treibstoff neigt sich dem Ende. Das linke Triebwerk versucht den Ausfall zu kompensieren, wodurch die Maschine eine leichte Neigung nach rechts einschlägt. Dann, nur wenige Minuten später, brennt auch das linke Triebwerk aus. Alles wird still. Alle Instrumente schalten sich ab, das Leuchten der Bildschirme und Knöpfe im Cockpit erlischt. Das Flugzeug wird langsamer und beginnt an Höhe zu verlieren. Doch ist ein Teil des Treibstoffs einer 777 für ein Hilfstriebwerk reserviert, das sich einschaltet, sobald die beiden Haupttriebwerke zum Erliegen kommen. Zwar kann es die Leistung dieser nicht vollständig auffangen, doch versorgt es das Flugzeug mit begrenzter elektrischer und hydraulischer Energie, damit es steuerbar bleibt. Nur ohne einen Piloten, der die Steuerung übernimmt, hat die 777 keine Chance. Und doch hinterlässt sie der Nachwelt mit dieser Funktion einen wichtigen Anhaltspunkt. Denn in dem Moment, in dem auf die Kraftstoffreserven zurückgegriffen wird, wird auch die Elektronik der Maschine neu gestartet. Darunter auch die Satellitendateneinheit SATCOM, die daraufhin abermals ein Signal an den Satelliten von Inmarsat sendet. Ein Signal, das sich von allen Vorangegangenen unterscheidet und auf der Karte einen letzten Ring bildet. Der berühmt-berüchtigte 7. Korridor oder Bogen, anhand dessen sich die letzte Position von Flug MH370 in der Luft ungefähr rekonstruieren lassen wird. Doch steckt der Teufel wie so oft im Detail, denn wie bereits erwähnt, ist dieses Signal nicht identisch zu den 6 Vorangegangenen. Der Unterschied liegt in den Wellenlängen der Funksignale. In dem Moment, in dem sich die Elektronik der 777 wieder einschaltete, versuchten sich mehrere Systeme in das Satellitennetzwerk einzuloggen, wobei jedes Signal mit einigen Sekunden Abstand zum vorangegangenen den Satelliten erreicht. Die Analyse dieser Signale ergibt, dass ihre Frequenzen niedriger waren als die aller vorangegangenen Signale, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich das Flugzeug, während es die Signale sendete, immer weiter vom Satelliten wegbewegte, weshalb sich die Funkwelle während der Übertragung dehnte. Zudem lässt sich durch den Vergleich der Signale der Bögen 1 bis 6 mit dem des 7. Bogens bestimmen, wie schnell das Flugzeug war, als es sich im Sinkflug befand und die Signale sendete. Um 8.19 Uhr befand sich die 777 in einem Sinkflug mit einer relativ normalen Sinkrate von 4000 Fuß pro Minute. Schneller als ein Flugzeug normalerweise sinken würde, aber noch im Bereich des Vertretbaren. Doch als nur 8 Sekunden später ein weiteres Signal gesendet wird, schießt die Maschine mit einer unglaublichen Sinkrate von 15.000 Fuß pro Minute dem Ozean entgegen. Etwa das Zehnfache der Rate, mit der ein Flugzeug dieser Art normalerweise sinken würde. und auch um ein Vielfaches mehr, als eine solche Boeing aushalten kann. Diese immense Beschleunigung lässt sich dadurch erklären, dass sich das Flugzeug zwischen dem Senden dieser letzten beiden Signale auf die Seite gedreht hatte und dadurch wie ein massiver Stein spiralförmig aus den Wolken fiel. Nach einigen Metern des freien Falls dürfte sie Überschallgeschwindigkeit erreicht haben. Mit mehr als 330 Metern pro Sekunde schießt die 777 der Malaysia Airlines ihrem ewigen Grab entgegen. Steuer- und Tragflächen halten der Belastung nicht länger stand und brechen ab. Weniger als 2 Minuten später prallt das Flugzeug auf die Wasseroberfläche, wo es in 1000 kleine Teile zerschellt. Um 8.11 Uhr kommt der Signalaustausch mit Flug MH370 endgültig zum Erliegen und die Boeing 777 befindet sich nun irgendwo auf dem Grund des Indischen Ozeans. Ein Ort, der die tiefsten Gräben der 7 Weltmeere beheimatet und das Wrack als eines seiner zahlreichen Geheimnisse hüten wird. In den Monaten und Jahren nach dem mysteriösen Verschwinden von Flug MH370 werden immer wieder Teile der Maschine an den Küsten von Madagaskar, Südafrika, Tansania und anderen Ländern angeschwemmt. Über 30 Wrackteile, die sich mittels ihrer Seriennummern definitiv der Boeing 777 der Malaysia Airlines zuordnen lassen, konnten derweilen sichergestellt werden. Eine Flügelklappe vom rechten Flügel, der Kunststoffrahmen eines Bildschirms von der Rückseite eines Passagiersitzes, ein Stück Wandverkleidung aus der vorderen Kabine. Die Liste ist lang. Alle Teile wurden einer detaillierten Schadensanalyse unterzogen, wobei die Aussagekraft der verlorenen Flügelklappe am meisten für Diskussionen sorgte. Die französischen Ermittler der DGA, die im Auftrag der französischen Justiz das Flaperon untersucht hat, glauben ausschließen zu können, dass sich die Klappe noch während des Fluges durch Flatter vom Flügel getrennt hat, da in diesem Fall das Leading Edge zuerst auf das Wasser aufgeschlagen wäre und deutlich stärker beschädigt sein müsste. Da jedoch die untere Fläche des Trailing Edge nach oben weggedrückt wurde, sei es naheliegend, dass dieser Bereich möglicherweise sogar in zur Landung ausgefahrener Stellung zuerst auf das Wasser aufschlug und das Flaperon dadurch am Leading Edge vom Flügel abbrach. Die Autoren des Abschlussberichts kritisieren allerdings, dass Boeing nicht bereit gewesen sei, ausreichend Daten für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu stellen, um diese Hypothese abschließend bestätigen zu können. Es steht also zur Debatte, ob sich das Flugzeug kurz vor seinem Untergang im Landeanflug befunden hat, was bedeuten würde, dass der Pilot bis zuletzt die Kontrolle über die Maschine hatte. Im Abschlussbericht des Australian Transport Safety Bureau, kurz ATSB, eine australische Behörde, die für die Untersuchung von Unfällen des zivilen Transportwesens zuständig ist, wird die Annahme, dass das Flaperon zur Wasserlandung ausgefahren war, jedoch stark angezweifelt. Dann der Zwischenzeit weitere Befunde hinzugekommen sind, die zeigen, dass die Klappen definitiv nicht in Landekonfiguration waren. Vielmehr deuten die Trümmer aus dem Innenraum der Boeing darauf hin, dass das Flugzeug entweder beim Aufprall auf das Wasser oder noch in der Luft auseinandergebrochen ist, wobei die erste Möglichkeit mit höherer Wahrscheinlichkeit zutreffend ist, da die Trümmerteile keine Spuren von Sprengstoff aufweisen. Diese Trümmerteile sind bis heute der einzige physische Beweis dafür, dass das Flugzeug über dem südlichen Indischen Ozean abgestürzt sein muss und dass sich das Wrack der Boeing 777 am Grund dieses Meeres befindet. Und dort, wo diese Teile herkommen, muss es noch mehr geben. In den Jahren nach dem Verschwinden haben Suchmannschaften groß angelegte Unterwassersuchen entlang des 7. Korridors unternommen und im Zuge dessen rund 120.000 Quadratkilometer Meeresboden kartiert. Doch konnte das Wrack bis heute nicht gefunden werden. Ohne die Informationen aus dem Flugschreiber war die Untersuchungskommission abschließend nicht dazu in der Lage, eine plausible technische Ursache zu ermitteln, welche die Deaktivierung von Systemen, das Abweichen von der Flugroute und den weiteren Flugverlauf erklären könnte. Sie kommt abschließend zu dem Entschluss, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass irgendjemand anderer als einer der beiden Piloten die Wende durchgeführt hatte. Eine Intervention durch eine dritte Partei könne allerdings auch nicht sicher ausgeschlossen werden. Mit Kosten von fast 150 Millionen Euro ist die Suche nach dem Wrack der Boeing 777 die teuerste in der Geschichte der Luftfahrt. Seit dem 21. Januar 2018 sind alle Bemühungen, das Wrack zu finden, zum Erliegen gekommen. nicht zuletzt, weil es fraglich ist, inwiefern es überhaupt ertragreich wäre, wenn man die Überreste des Flugzeugs jetzt, 10 Jahre nach seinem Absturz, noch bergen könnte. Mal ganz abgesehen davon, dass es vermutlich in 5800 Metern Tiefe liegt. Viele derer, die dieses Geheimnis in seinen Bann gezogen hat, legen ihre Hoffnung in die Blackbox, die sich an Bord eines jeden größeren Flugzeugs befindet und die während eines Fluges relevante Flugdaten und Flugzeugparameter sowie akustische Informationen zeitlich zugeordnet abspeichert. Diese Aufzeichnungsgeräte, auch Flugschreiber genannt, werden heute meistens in der Mitte oder im Heck der Maschine verbaut, da diese Bereiche bei Unfällen erfahrungsgemäß am wenigsten Schaden nehmen. Nach einem Absturz sendet die Blackbox 30 Tage lang ein Signal, das mittels spezieller Geräte detektiert werden kann. Auch gegen extreme Hitze und Wasser sind die Flugschreiber durch ihr robustes Material geschützt. Doch stünden die Chancen, die Blackbox jetzt, nachdem das Signal längst verstummt ist, noch zu finden, laut des australischen Einsatzleiters der Suchaktion Angus Houston denkbar schlecht. Zudem ist es durchaus realistisch, dass die Blackbox von Flug MH370 überhaupt keine Daten über seine letzten Stunden enthält. Denn wenn es wirklich in der Absicht des Kapitäns lag, das Flugzeug zu verstecken, um damit seine Schuld zu vertuschen, dann hätte er im Cockpit theoretisch die Sicherung, die sogenannten Circuit Breaker, für den Flugdatenschreiber und den Stimmrekorder ziehen können. Wenn man dieser Theorie Glauben schenkt, dann ist davon auszugehen, dass Kapitän Zahari ohnehin große Anstrengungen unternommen hatte, um das Flugzeug verschwinden zu lassen. Natürlich wäre eine leere Blackbox auch eine Art Beweis. Genauso wie keine Antwort auch eine Antwort ist. Nur wäre dieser nicht sonderlich aussagekräftig. Ein Befund dieser Art lässt sich nämlich unterschiedlich auslegen. Diejenigen, die an einen Unfall glauben, würden den leeren Flugschreiber als einen Beweis dafür sehen, dass Flug MH370 einem massiven technischen Versagen zum Opfer gefallen ist, während jene, die dem hier porträtierten Szenario glauben, sagen werden, dass die leere Blackbox beweist, dass der Kapitän selbst das Flugzeug zum Absturz gebracht hat und seine Spuren verwischen wollte.
Was erwartest du von mir?
Ja, vielleicht hat sich, ich höre nur ab und zu mal rein, ob sich an deiner Interpretation der Dinge oder an deiner Meinung bezüglich irgendeiner Theorie, was da passiert ist, etwas geändert hat.
Nee.
Außer, dass du dir vielleicht noch ein kleines bisschen sicherer bist, nachdem du gehört hast, dass diese Flugstrecke eventuell auf einem Flugsimulator zuvor schon mal geübt wurde.
Ja. Danke, dass du mir das alles nochmal, das ist sehr hilfreich für mich. Aber ich habe mir auch Notizen gemacht und genau das ist halt das Ding. Es ist so ein bisschen, diese Flugsimulator-Geschichte ist so ein kleines bisschen mein Zettel in Courtney Loves Rucksack-Moment.
Ach so, ja.
Weil das halt auch so ein Ding ist, wieso sollte man denn, ernsthaft, wieso sollte man denn einen solchen Flug genau so simulieren?
Ja, vor allem halt so auf den Indischen Ozean raus, so ohne irgendeinen Grund.
Genau.
Ich meine, da kommt halt auch wirklich nichts mehr. Ne? Da ist lange nichts, nur Ozean und dann kommt der Südpol.
Da habe ich mich
es fliegt
auch
niemand
gefragt,
zum Südpol.
Ich habe mich gefragt, ist es denn, also das ist vielleicht ja auch für alle interessant, ich dachte immer, das klingt irgendwie total blöd wahrscheinlich, aber in meiner sehr geografisch ungebildeten und auch uninteressierten Verfassung, habe ich immer gedacht, dass die ganze Welt aus Lufträumen, sich überschneidenden Lufträumen besteht, die jeweils unter der Kontrolle von verschiedenen Hoheitsgebieten stehen. Und das fand ich auch interessant zu erfahren, dass dem nicht so ist, weil es ja nicht sein könnte, dass, also er ist ja, wenn sollte das alles so stimmen, ist er ja aus dem quasi aus diesem letzten Primary-Radar rausgeflogen, was ja diese einfach nur das Signal eines wie auch immer gearteten Fluggegenstandes reflektiert, und so, dass man es ja nicht zuordnen konnte.
Radardetektion der einfachsten Sorte.
Genau. Und wo er sich ja quasi in diesem Abschnitt der Reise darauf verlassen hat, dass da so viel Traffic stattfindet, dass er einfach nur ein weiterer Punkt ist, dass das niemanden interessiert, so ungefähr. Was ja offensichtlich auch der Fall war, können wir da später auch nochmal drüber reden.
Da reden wir später noch drüber.
Und also das brennt mir auf.
Ja,
also,
da habe ich noch ganz viel zu.
Sehr gut.
Wer hier was zu seiner Verteidigung zu sagen
auch
hatte.
Auch sehr gut. Das würde mich auch sehr interessieren, was diese ganzen Menschen zu ihrer Verteidigung zu sagen haben. Genau. Und hat ja dann diesen Bereich verlassen mit dem Wissen, dass er danach frei ist sozusagen, weil er sich im luftleeren, beziehungsweise nein, hoheitsgebietsfreien Raum bewegt.
Es scheint so zu sein, das ist ein guter Punkt, da habe ich aber wem gehört der Indische Ozean? Und ich glaube, vielen ist nicht bewusst, ich habe halt auch mit Freunden darüber gesprochen, während ich an dem Skript gearbeitet habe. Und da haben auch viele gesagt, ja, so wie kann das denn sein, wenn man so grobe Korridore oder Bögen hat, wo man weiß, okay, irgendwie auf dieser Linie, in diesem Bereich im Ozean, muss sich das Flugzeug befinden. Wie kann es denn sein, dass man es dann trotzdem nicht findet?
Und ja, weil ich glaube, es aber scheißgroß ist.
Genau, es entzieht sich unserer Vorstellung, wie, oder unserer Vorstellungskraft, wie groß der Ozean ist. Und dementsprechend auch der Luftraum darüber. Und ganz ehrlich, also, straf mich Lügen, aber am Südpol ist doch gar nichts, oder? Außer vielleicht meine Forschungsexpedition.
Geografisch ungebildet. Ich sag's ja, also, einfach nochmal.
Ich weiß, wo der Südpol sich befindet. Plan. Also wie gesagt, das ist wirklich Indischer Ozean. Riesiges Ding. Und dann irgendwann bist du direkt am Südpol. Da ist nichts dazwischen.
Ja.
Lange, 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 lange nichts. Also, und ich glaube, der Südpol hat kein Hoheitsgebiet, oder? Okay. Also da ist ja auch nicht wirklich Leben. Also der ist ja auch nicht bewohnt, oder?
Pinguine?
Ja, jetzt mal abgesehen aber von Flora und Fauna.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht beantworten.
Vielleicht bin ich auch blöd gerade.
Also ich wäre mit blöd, weil ich wirklich keine Ahnung
habe. Aber wir sind ja auch hier, um zu lernen. So, ihr könnt nicht nur von uns lernen, manchmal, wenn wir lichte Momente haben. Wir können auch von euch lernen. Ja. Also wenn ihr den Südpol mal besiedelt habt,
ist auch gut.
Dann lasst es uns wissen.
Genau. Aber ja, also ich das war halt für mich eine neue Erkenntnis. Fand ich total interessant. Das ist quasi dann auch kein
Hoheitsgebiet mehr.
Ja, also niemanden, der das da überwacht. Also es gibt ja trotzdem Satelliten. Wir haben das ja gesehen. Genau. Diese Bögen gibt es ja.
Ja.
Klar, und deswegen kann man das so rekonstruieren. Aber trotzdem weiß man es ja nicht.
Richtig.
Also trotzdem weiß man ja, also niemand hat Kontakt aufgenommen.
Mhm.
Also irgendwann dann schon wieder. Aber ne? Zwischenzeitlich war er halt quasi vogelfrei.
Mhm.
Im wahrsten Sinne.
Ja.
Und ja, das war auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis für mich. Und diese Sache mit dem Flugsimulator, ehrlich gesagt, unterstreicht doch noch, also die Flugsimulator, er muss es gewesen sein, Theorie, weil er das geübt hat, wird doch auch noch unterstrichen dadurch, dass er diesen Flug fiktiv auf den 21. Februar gelegt hat. An dem Tag hatte er genau diesen Flug. Die Leute sind nochmal davon gekommen, weil er sich aus welchen Gründen auch immer, einfach nur in der Theorie jetzt, ne? Also ich spinne jetzt rum, nochmal dagegen entschieden hat. Aber das ja sowieso auch ein Linienflug war, den er offensichtlich öfter gemacht hat.
Ja, ja.
Was ich aber trotzdem nochmal wissen will, man ist sich doch einig darüber, dass der gute Mann das von seinem, also dass er den Flugsimulator von seinem Rechner geschmissen hat und auch die Festplatte gelöscht hat. Woher weiß man das denn dann?
Was denn, dass der das gemacht hat?
Ja.
Du kannst es rekonstruieren, also da.
Ach so, die haben dann die Sachen eingesackt und haben dann
genau,
quasi
genau, da hat ja, ja also ja, auch okay. Das FBI und ja, alles hat ja, da ermittelt ja, und die haben sich die ganzen Sachen eingesackt und haben die gelöschten Daten zum Teil rekonstruieren können, unter anderem eben diese Koordinaten, die der da eingegeben
ja,
hat.
Ja, okay. Das macht so. Sinn. Ja, ja, das ist leider
aber
sehr sus.
Es ist halt auch, es ist sehr verdächtig, aber es ist halt auch nicht so handfest, aufgrund, weil es auch rekonstruierte Daten waren. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, ob der dir dann einfach einen Wust an Koordinaten ausspuckt und du siehst, okay, da waren die und die und die dabei eben. Aber ja, es ist auf jeden Fall zu Recht verdächtig.
Ja, total. Okay.
Wenn etwas geschieht, das unmöglich scheint, wie zum Beispiel das urplötzliche und scheinbar spurlose Verschwinden eines modernen Verkehrsflugzeugs, dann wollen wir natürlich auch Antworten, die genauso spektakulär sind wie die Sache selbst. Und dennoch, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Ursache für das Verschwinden von Flug MH370 der Malaysia Airlines um eine politische Verschwörung, einen Anschlag oder um das erste Flugzeug, das jemals geradewegs in ein schwarzes Loch geflogen ist, handelt, ist einfach verschwindend gering. Auch bei einem Unfallszenario hätten wir es mit einer solchen Aneinanderreihung unglaublicher Zufälle zu tun, dass wir uns bei dieser Theorie am Rande des Möglichen bewegen. Am Ende deuten alle vorliegenden Beweise auf eine einfache Erklärung hin.
nämlich auf eine bis ins kleinste Detail geplante, vorsätzliche Tat eines kranken Geistes, der zu allem Übel auch noch ein erfahrener Pilot war. Ein Szenario, das nicht bewiesen werden kann, aber sehr wahrscheinlich ist und leider, insofern denn der Wahrheit entsprechend, kein Einzelfall. Andreas Lubitz war ein deutscher Pilot, der als Co-Pilot eines Airbus A320 den Germanwings Flug 9525 in den französischen Alpen absichtlich zum Absturz brachte. Laut des Abschlussberichts der französischen Untersuchungsbehörde BEA steuerte Lubitz das Flugzeug am 24. März 2015, Zitat, durch eine bewusste und geplante Handlung vorsätzlich gegen einen Berg, wodurch alle 150 Personen an Bord zu Tode kamen. Bereits vor seiner weiteren Ausbildung zum Berufspiloten habe er sich über einen längeren Zeitraum mit vermerkter Suizidalität in psychotherapeutischer Behandlung befunden. Doch was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Als ich damals von dem Vorfall gehört habe, ging mir direkt die Frage durch den Kopf: Wenn du als Einzelperson aus dem Leben scheiden möchtest, dann ist das erst einmal deine Sache. Aber warum noch hunderte andere Menschen mit in den Tod reißen? Auf der Suche nach Antworten bin ich über folgende Informationen gestolpert. Zunächst einmal sind die Begriffe, die eine solche Tat definieren können, voneinander abzugrenzen. Erweiterter Suizid, Homizid, Amoklauf, ein Mitnahmesuizid durch einen Piloten, so wie es oft genannt wird, trägt Anzeichen all dieser Formen der Selbsttötung in sich. Und wieder andere Aspekte sprechen in jedem Fall, ganz gleich, wie man es nun nennt, dagegen. So kann von einem erweiterten Suizid nur die Rede sein, wenn es im Vorfeld eine enge, einzigartige Beziehung zu den späteren Opfern gegeben hat. Im Fall von Flug MH370 sieht sich dieser Umstand nicht bestätigt. Und auch die beiden Piloten hatten im Vorfeld nicht darum gebeten, gemeinsam an Bord der Maschine zu sein. Es war das erste Mal, dass Flugkapitän Zahari und der erste Offizier Hamid zusammen geflogen sind. Tötet ein Täter seine Opfer in dem Wissen, dass sie nicht sterben wollen, sprechen Experten von einem Homizid. Doch hier gilt ebenfalls die Voraussetzung, dass der Täter die Menschen gekannt hat und zu ihnen eine emotionale Beziehung hatte. Ein Amokläufer ist von weiteren Absichten getrieben und trägt eine enorme, aufgestaute Aggression in sich. Sie töten willkürlich, in der Regel mit Schusswaffen, wobei der eigene Tod billigend in Kauf genommen oder sogar fest mit eingeplant wird. Oft unterstellt der Mensch, der den Suizid begeht, seinen Opfern, dass sie ebenfalls bereit sind zu sterben. Dass jedoch in Kauf genommen wird, dass neben der Crew auch hunderte weitere Menschen ums Leben kommen, sei ungewöhnlich. Bei Mitnahmesuiziden durch Piloten könnte neben der Selbsttötungsabsicht also auch noch eine weitere Komponente eine Rolle spielen. Häufig wird in solchen Fällen das Streben nach einem großen Abgang als Tatmotiv diskutiert. Während der Wunsch nach einer Selbsttötung durch eine psychische Erkrankung verursacht wird, in den allermeisten Fällen durch Depressionen, spielt bei Pilotensuiziden auch ein extremes Maß an Empathielosigkeit eine Rolle. Wobei das Bestreben, für alle Beteiligten ein Ende mit Schrecken herbeizuführen, häufig mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung assoziiert wird. An dieser Stelle wieder der Disclaimer, dass nicht jeder Pilot narzisstisch veranlagt ist und auch nicht jeder Depressive einen Linienjet vor einen Berg manövrieren will. Solche Sachverhalte müssen immer differenziert betrachtet werden. Und wir wollen hier nichts über einen Kamm scheren. Und zum Glück sind Mitnahmesuizide in der Luftfahrt auch sehr, sehr selten. Als Orientierung. In den letzten 40 Jahren hat es etwa 7 Fälle dieser Art gegeben, wobei Flug MH370 bei dieser Aufzählung nicht dabei ist, auch wenn viele Experten der Luftfahrt auch hier von einem Pilotensuizid als Ursache ausgehen. Mit ihm wären es also 8 weltweit in den letzten 40 Jahren, durch die insgesamt knapp 1000 Menschen zu Tode gekommen sind, was, darüber lässt sich nicht streiten, 1000 Menschen zu viel sind. Und auch Terroranschläge wie 9/11 werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt, da diese Fälle aufgrund des politisch motivierten Leitmotivs von Mitnahmesuiziden durch Piloten abzugrenzen sind. Vielleicht ist es also sinnvoll, nicht nur nach dem Wrack, sondern auch nach Kapitän Zaharis möglichen Motiven zu suchen, wenn wir in Betracht ziehen, dass er tatsächlich für das Verschwinden der Boeing 777 der Malaysia Airlines verantwortlich ist.
Der 52-jährige Flugkapitän Zahari Ahmad Shah war seit 1981 für die Malaysia Airlines tätig und mit über 18.000 Flugstunden sehr erfahren. Er war als Prüfer autorisiert, Flugsimulator-Tests für Piloten durchzuführen. In den sozialen Netzwerken interessierte sich der Kapitän als liberaler Moslem für politische Fragen und produzierte Heimwerker-Videos auf YouTube, in denen er auch seinen Flugsimulator vorstellte. Er kritisierte die von ihm empfundene Unfähigkeit malaysischer Behördenvertreter, unter ihnen auch der amtierende Verteidigungsminister Hishamuddin Hussein, die Korruption und den Nepotismus der Regierung sowie die durch staatliche Einschüchterung defizitäre Demokratie und sympathisierte demnach auch mit inhaftierten Protestlern und den Bersi-Kundgebungen, die freie Wahlen forderten. Im Zusammenhang mit Malaysia Airlines wies er insbesondere auf Berichte hin, denen zufolge die Regierung bei den Parlamentswahlen in Malaysia 2013 die Fluggesellschaft angewiesen haben soll, angeblich gekaufte Wähler aus dem Ausland einzufliegen, die mit Ausweisen versorgt worden sein sollen. Mögliche Motive seien laut diverser Zeitungsberichte Beziehungsprobleme, finanzielle Schwierigkeiten und die Unterstützung des Oppositionsführers Anwar Ibrahim, der wenige Stunden vor dem Abflug der 777 in einem als politisch motiviert gesehenen Prozess wegen angeblicher homosexueller Handlungen verurteilt worden war. Doch sei Flugkapitän Zahari trotz seiner oppositionellen Haltung keinesfalls politisch fanatisch gewesen. Der Schwager des Piloten aus dessen Heimatort Penang, der sich im Auftrag der Witwe zu den Darstellungen äußerte, widersprach den Gerüchten über Beziehungsprobleme und sagte der Presse, dass der Kapitän zu Hause über den Prozessausgang informiert worden sein soll. Der eigentlich vertrauliche Bericht der malaysischen Polizei wurde im Januar 2017 über das Webportal Skript der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und Mitglieder eines freiwilligen Zusammenschlusses unabhängiger Ermittler sei aufgefallen, dass der Flugkapitän Zahari, wie in den Dokumenten protokolliert, unmittelbar vor dem Abheben und bevor er die Rolle des Pilot Flying an den Co-Piloten abgab, in dem sozialen Netzwerk WeChat aktiv war. Welche Aussagekraft dieser Umstand genau haben soll, ist jedoch unklar und auch im Polizeibericht findet er nicht weiter Beachtung. Eine Depression oder suizidale Absichten waren nicht bekannt. Dazu muss gesagt werden, dass sich Zahari als Pilot zwar regelmäßigen Gesundheitschecks unterzog, doch waren psychologische Einschätzungen durch Fachleute kein Teil dieser medizinischen Untersuchungen. Und selbst wenn es psychologische Evaluierungen gegeben hätte, bleibt fraglich, inwiefern sie etwas verändert hätten. Denn auch der deutsche Pilot Andreas Lubitz hatte sich nicht allzu lang, bevor er das Flugzeug gegen einen Berg manövrierte, regelmäßig psychologischen Tests unterzogen, die er jedoch allesamt bestanden hatte. Am Ende des Tages kann man seinen Mitmenschen eben doch nur vor den Kopf gucken. Und auch Fachleute können nicht sicher wissen, was im Inneren ihres Gegenübers wirklich vorgeht. Ein Umstand, der uns gleichzeitig mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert, dass solange Menschen Passagierflugzeuge fliegen, Menschen Passagierflugzeuge auch zum Absturz bringen können. Doch welche Möglichkeiten haben wir, uns vor der Willkür eines schwer erkrankten Geistes im Cockpit zu schützen? Ich finde, wenn diese genaue schrittweise Rekonstruktion des möglichen Szenarios eines Verschwindens, verursacht durch den Piloten, eines gezeigt hat, dann paradoxerweise, wie unfassbar sicher Luftfahrt ist und wie viele doppelte Böden es gibt. Nichtsdestotrotz enthält der Abschlussbericht mit allen Ergebnissen der Untersuchungen zum Verschwinden des Malaysia Airlines Fluges die Empfehlung, standardmäßig eine Positionsbestimmung von Verkehrsflugzeugen in Echtzeit zu erwägen. Und am 11. November 2015 wurde auf einer UNO-Konferenz in Genf auch tatsächlich beschlossen, ein solches satellitengeschütztes System innerhalb eines Jahres verbindlich einzuführen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Weg. Aus Fehlern lernen und die Luftfahrt immer sicherer machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, Flugzeuge fernzusteuern, wobei das natürlich auch wieder mehr Angriffsfläche für Hackangriffe und Entführungen bietet. So, da haben wir's. Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor, was zugegebenermaßen nicht sehr erforscht ist, weil es sagt natürlich vorher auch eigentlich niemand und danach ist es auch zu spät.
Ja, genau.
Aber das klingt für mich, ne, also gerade diese Empathielosigkeit, die muss ja vorhanden sein. Oder du musst so verblendet sein, dass du wirklich glaubst, du tust allen Anwesenden an Bord einen Gefallen, indem du sie irgendwie erlöst.
Ja.
Und auch dieses Narzisstische, dieses ich mach was, was die Welt noch nie zuvor gesehen hat.
Ich mach den großen Abgang.
Ich mach den großen Abgang.
Das sehe ich.
Das sehe ich auch.
Das sehe ich. Ich sehe
und
gar nicht so sehr.
Und das auch dieses Erklären mit dem das Flugzeug verschwinden lassen.
Ja.
Vielleicht ist da noch irgendein Bedürfnis, in Erinnerung zu bleiben. Mhm. Also
ich finde das, ich finde das so schwierig. Es ist für mich, wir hatten ja vorhin schon das Thema Andreas Lubitz, das hatte ich ja kurz angeschnitten und dann hast du ja gesagt, wir kommen noch dazu, dann kommen wir dazu, dann merke ich wieder, wie ich wütend werde, ich kann das nicht verhindern, weil ich es, ja gut, das ist jetzt der Weltschmerz darüber, dass andere Menschen unter Menschen leiden müssen, ich finde es halt irgendwie krass, wenn das wirklich so ist, dass ein Mensch, wie jetzt zum Beispiel Zahari Amatschar, sich ein Flugzeug schnappt, um den ultimativen Coup zu landen und dieses Flugzeug wie in einem Agentenfilm vom Radar verschwinden zu lassen, nur um es danach, um sich selbst auch einen möglichen, also ich sag mal, wie es ist, einen sanften Abgang zu verschaffen, indem man einfach out of Sauerstoff ist irgendwann und dann ein bisschen vor sich hindüselt und dann einpennt. Und dann eben so viele Menschen da mitzunehmen. Das Einzige, was ich blicke, ist dieses narzisstische Moment, weil alles andere kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja. Insbesondere auch, wenn es darum geht, anzunehmen, dass derjenige gesagt hat, er möchte dann die anderen Menschen auch erlösen, so eine Doktrin, irgendein sekteneskes
Denken,
keine Ahnung, ne? Dann frage ich mich, warum er seine Familie geschützt hat.
Das stimmt.
Das wäre dann, also das würde in der Theorie dagegen
sprechen.
Stimmt,
ja.
Weil seine Familie ist nicht mitgeflogen. Und wenn man der Theorie, die wir jetzt gehört haben, der Rekonstruktion Glauben schenkt, dann hat er das ja gemacht, um die Familie auch im Ungewissen zu lassen, damit die sich nicht mit seiner Schuld beschäftigen müssen.
Mhm. Ist die Annahme.
Ja, aber das beißt sich halt mit der Narzisstentheorie. Weil wenn wir von Empathielosigkeit sprechen, was wir ja gerade getan haben, als Hauptproblematik zu einer psychischen Beeinträchtigung im weit gefasstesten Sinne, dann passt es nicht zusammen mit der Empathie gegenüber seiner Familie, um die von seiner Schuld reinzuwaschen.
Ja, das stimmt.
Indem man dann altruistisch ist und sagt,
wobei auch das, der Narzisst hat vielleicht das Bedürfnis nach einem großen Abgang, möchte aber auch seine weiße Weste behalten, ist auch um seinen Ruf besorgt.
Ha, dann hat es aber weniger mit der Familie zu tun, als um seinen eigenen Arsch irgendwie sauber zu
und
halten.
Und dafür hätte sich das natürlich angeboten, weil eben dann die Welt denkt, oh Gott, was für ein schrecklicher Unfall oder was für eine schreckliche Entführung durch Terroristen oder so.
Fair enough, ja.
Wenn es denn, wie gesagt, so war. Vielleicht war es auch eine Entführung durch Terroristen, die schiefgelaufen ist, aber warum? Dann, aber es ist halt eben wirklich so, solange, das war halt auch das, wo ich mir denke, ja, okay, was mir diese Folge wirklich gezeigt hat, ist, dass also es ist, wie sicher Luftfahrt ist, wenn es um die Technik geht. Ne, wie viele doppelte Böden und Absicherungen es gibt und Systeme, die in den unterschiedlichsten Notfallszenarien zum Laufen kommen, automatisch.
Und Schlimmeres verhindern. Und wie gefährlich im Umkehrschluss, wenn es einen Menschen gibt, der ganz genau weiß, wie das alles funktioniert.
Genau. Und wie viel Macht ein Pilot eigentlich noch hat. Also auch zum Beispiel den Flugschreiber abschalten zu können oder so. Ne? Und deswegen finde ich es gut, dass es jetzt diese dauerhafte Satellitenüberwachung gibt, die also die auch nicht durch einen Pilot abgeschaltet werden kann. Und ja, im Allgemeinen die Entwicklung, es ist so schwierig, also diese Cockpit-Tür-Sache. Auf der einen Seite darf niemand rein, der nicht befugt ist, eben wegen Terroranschlägen wie 9/11. Auf der anderen Seite muss aber jemand rein, für den Fall der Fälle. Mhm. Dagegen hatte man sich ja aber schon abgesichert mit diesem zweiten Code, den der Co-Pilot auch eingegeben hat, vermutlich, ne, nachdem sich die Tür dann, wenn das Signal nicht geblockt wird, automatisch öffnet.
Ja, wenn das Signal nicht geblockt wird.
So. Ja, und da braucht man jetzt aber wieder irgendwas.
Ja.
Aber wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema angerissen und Pia hat in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben gemacht.
Jo.
Wie steht's denn jetzt um die Cockpit-Türen?
Ja, genauso wie vorher. Okay. Also es ist nichts geändert worden.
Seit Germanwings.
Ja, genau. Aber, also ich war zumindest, ich habe nochmal einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen dazu. Und auch in einem Airline Aero-Forum.
Ja, da genau. War ich auch also, viel unterwegs.
Auch gar nicht so Forum, sondern eher tatsächlich, glaube ich, eine Fachzeitschrift oder so. Mhm. Auf jeden Fall, man hat an der Sache selber nichts geändert, aber es gab Überlegungen einzuführen, dass wie in Amerika, also in Amerika ist es offenbar so, dass immer drei Crewmitglieder im Cockpit sein müssen, zwei Crewmitglieder im Cockpit sein müssen. Das heißt, wenn der Co-Pilot oder der Pilot rausgehen, muss eine Stewardessin, Steward oder
irgendjemand anderes
reinkommen.
So ein Vier-Augen-Prinzip.
Quasi, genau, um das quasi zu verhindern. Aber ich habe jetzt in diesem Artikel gelesen, dass das ein Einzelfall gewesen ist mit der Germanwings-Maschine und dass das deswegen in Deutschland nicht notwendig ist.
Weiß ich ja nicht, weil ich finde auch, wenn jetzt mit Germanwings, wenn da jetzt 116 Leute oder wie viele waren es drin saßen, das sind halt wie gesagt 116 Leute zu viel.
Ja. Also ich.
Also vor allem, ist es denn so fatal, dieses Vier-Augen-Prinzip? Ist das so ein Mehraufwand?
Ja, das frage ich mich auch. Was ich aber noch gruseliger finde, ist, dass ich währenddessen darauf gestoßen bin, dass die Airlines wohl sukzessive eine Reduktion des Personals im Cockpit vornehmen, auf einen Piloten und irgendwann auf gar keinen Piloten.
Oh.
Und so,
naja, gar kein Pilot wäre dann vielleicht ja doch wieder sicherer,
ja, das ist,
außer diese ferngesteuerten Programmiersache. Ist hackbar, angreifbar,
genau.
Was sie sicherlich sein wird.
Ja, also das fand ich auf jeden Fall irgendwie
okay, gruselig.
Alles ein bisschen gruselig. Ja, genau, genau.
Ich finde auch Autos, die ohne Menschen fahren, gruselig.
Ja.
Also es ist schon okay, wenn eine Maschine den Großteil der Arbeit macht, weil es ist,
ja.
Weil die sind oft, leider muss man sagen, mittlerweile besser in dem, was sie
ja.
tun, als wir Menschen. Aber
ist jetzt auch nicht so, als würde ich meinen Tempomaten nicht genießen, der automatisch bremst für mich.
Richtig, so, ne? Aber trotzdem ist es manchmal ganz gut, wenn da auch noch ein Verstand hinter sitzt, vielleicht.
Ja, vielleicht ja. auch nicht. Man
vielleicht
weiß
auch
halt
nicht. Schwierig.
Also, aber das fand ich auf jeden Fall spannend.
Mhm.
Auch da aber trotzdem nochmal die Frage in die Community. Wir haben ja einige Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen in der Community.
Vielleicht
und
haben wir
mit
auch
denen
Piloten
ja auch,
und Pilotinnen.
Genau, wer weiß es denn. Und wenn ihr da Infos habt, wäre das natürlich mega spannend.
Ja.
Und ich glaube, das würden wir auch dann nochmal in der nächsten Folge irgendwie nachtragen.
Ja.
Oder übernächsten, je nachdem.
Und wenn irgendjemand da draußen ist, der eine super Patentlösung für dieses Problem hat, immer her damit.
Mhm.
Kommen wir zu dem, wo du lange drauf gewartet hast. Erklärungen, Rechtfertigungen und Statements.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Nach dem Verschwinden der Maschine hagelte es jede Menge Kritik. Sowohl die Flugsicherheitsbehörden und das malaysische Militär, als auch die malaysischen Behörden und die Regierung betreffend. Der Luftverkehrskontrolle wird vorgeworfen, nicht unmittelbar auf den Verlust von Radar und Funkkontakt reagiert zu haben. Die Kommunikationsprotokolle der beteiligten Fluglotsen wurden im Zwischenbericht vom 8. März 2015 veröffentlicht. Und dort heißt es, dass die verantwortliche Abteilung zwischen 0 und 6 Uhr unterbesetzt war und um 3 Uhr fand ein Personalwechsel statt. Der Notfall wurde erst während der Dienstzeit des neuen Controllers ausgerufen und dieser war über den Vorfall scheinbar kaum informiert. Laut Aussagen des Fluglotsen verschwand MH370 beim Wegpunkt Bitot im vietnamesischen Luftraum, wobei er in Wirklichkeit bereits kurz nachdem er den vorherigen Wegpunkt Igari passiert hatte, verschwunden war. Dieser Irrtum klärte sich erst um 5.20 Uhr.
Um 1.41 Uhr versuchte Kuala Lumpur, Flug MH370 erfolglos zu erreichen. Es wurde aber nicht, wie vorgeschrieben, vom diensthabenden Vorgesetzten eine Alarmphase ausgelöst, durch welche die Luftraumüberwachung der Nachbarstaaten über das vermisste Flugzeug informiert worden wäre. Der zuständige vietnamesische Fluglotse wurde erst am 10. September 2014 zu dem Vorgang befragt. Er hatte allerdings keine Erklärung dafür, warum er nicht wie vorgeschrieben innerhalb von 5 Minuten MH370 kontaktiert hat, nachdem der Flug es verpasst hatte, den Kontakt mit den Lotsen in Vietnam aufzunehmen, gab aber an, andere Flugzeuge auf Notfrequenz kontaktiert zu haben, was durch die Aufzeichnungen jedoch nicht belegt werden konnte. Er konnte auch nicht erklären, warum er den Wegpunkt Bitot als Referenzpunkt erwähnte, was zu weiterer Verwirrung über die Zuständigkeit führte. Dem Logbuch ist außerdem nicht zu entnehmen, ob Malaysia Airlines die Luftverkehrskontrolle oder irgendeine andere Instanz jemals darüber informiert hat, dass jegliche Versuche, das Flugzeug zu erreichen, zum Beispiel durch Textnachrichten über das ACAS, die nicht durchgestellt werden konnten, oder Satellitenanrufe, die zwar durchgingen, aber nicht entgegengenommen wurden, gescheitert waren. Die Luftverkehrskontrolle in Kuala Lumpur aktivierte erst um 5.30 Uhr, also über 4 Stunden nach dem Verschwinden vom Radarschirm, das Rettungskoordinationszentrum, wonach die Koordinierung der Suche durch das Militär geregelt wird. Bei einem Verlust von Radar- und Funkkontakt ist es außerdem Vorschrift, umgehend zu klären, welches Land für die Einleitung weiterer Maßnahmen verantwortlich ist. Doch ist auch das im Fall von Flug MH370 aufgrund diverser Verwirrungen nicht geschehen. Um 2.04 Uhr teilte Kuala Lumpur, Ho Chi Minh Stadt, die Angabe des Kontrollzentrums von Malaysia Airlines mit, dass sich das Flugzeug über Kambodscha und somit außerhalb des vietnamesischen Luftraums befinde. Ho Chi Minh Stadt kontaktierte daraufhin die Luftverkehrskontrolle in Kambodscha, die nach Überprüfung des Sachverhalts angab, dass sich das Flugzeug entgegen der Annahme der Malaysia Airlines nicht in ihrem Luftraum befinde. Und dennoch bestätigte gegen 2.15 Uhr das Kontrollzentrum von Malaysia Airlines gegenüber dem Vorgesetzten in Kuala Lumpur, dass Flug MH370 in Kambodscha sei. Erst gegen 3.30 Uhr teilte Malaysia Airlines Kuala Lumpur mit, dass der Positionsbericht auf einer Prognose der vorgesehenen Flugroute im Flight Explorer beruhe und daher nicht verlässlich sei, um die Position richtig zu bestimmen. Der Controller von Malaysia Airlines gab später an, dass weder er noch das weitere diensthabende Personal hinreichend ausgebildet waren, um zu wissen, dass es sich lediglich um eine Projektion handelte. Der zuständige Bereich wurde also zur gegebenen Zeit entgegen den Vorschriften von Personen besetzt, die für diesen Posten unzureichend ausgebildet waren. Eine investigationsjournalistische Reportage der öffentlich-rechtlichen Australian Broadcasting Corporation zeigte sich ebenfalls überrascht, dass die Fluggesellschaft eine irreführende Positionsbestimmung an die Luftverkehrskontrolle geschickt habe, bevor sie überhaupt versucht hatte, das Flugzeug selbst zu kontaktieren, und dass keine weiteren Anrufe belegt sind, bevor es hätte landen sollen. Nach Ansicht der Reporter habe die Luftraumkontrolle der Person am Steuer erlaubt, das Flugzeug verschwinden zu lassen. Die zivile Luftfahrt und die Fluggesellschaft lehnten die Einladung zu einem Interview in der Sendung jedoch ab.
Herrlich! Herrlich, da fühlt man sich ganz wohl.
Mhm.
Das ist ein bisschen so, wie wenn man hört, was manchmal in deutschen OPs so abgeht.
Ja. Weißt du, die Theorie ist gut und sicher, die Praxis ist aber meilenweit davon entfernt. Eben auch durch Personalmangel, zu wenig Gelder, ja, die in Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung gesteckt, ja, werden.
Ja. Ja. Ist es nicht
durch diesen Sparkurs.
Ja, in Bereichen, wo man Verantwortung übernehmen muss,
mhm,
viel für, ja, Menschenleben.
Ich meine, Fluglotsen haben ja schon sehr spezielle Arbeitsbedingungen.
Ja,
ne? Die,
ja,
arbeiten nur ganz wenige Stunden, die gehen ganz, ja, früh in Rente, ja, weil sie eben so viel Verantwortung.
Gutes Geld.
Ja, aber weil, mhm, sie eben auch super viel Verantwortung,
ja, ja, absolut,
tragen. Also
absolut.
Es ist ein super wichtiger, hoch angesehener Beruf.
Das ist halt auch richtig krass.
Nur diese Bedingungen, ja, machen es den Menschen einfach scheinbar unmöglich, ihren Job gut und richtig zu,
ja,
machen.
Vor allem, wenn du so eine Unterbesetzung hast, ne?
Eben.
Aber was ich mich trotzdem frage, meine zentrale Frage, die sich mir gerade gestellt hat, hätte denn der, hat der Plan nur funktioniert, weil alle gepennt haben?
Das ist eine fantastische Frage.
Ich frage mich wirklich, hat, wenn das so war, wie es konstruiert worden ist, anhand dessen, was man so weiß, was ja spärlich und trotzdem viel ist, hätte der Pilot
das durchziehen können?
Wenn nicht alle gepennt hätten?
Um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht. Aber ich würde sagen, wir hören noch mal weiter, denn wir gucken uns jetzt auch noch an, was das Militär dazu zu sagen
hat.
Ja,
okay, eine Sache habe ich noch. Ja. Ich finde es halt krass, du hattest gerade, wir hatten gerade kurz pausiert und du sagtest zu mir, du hast dann so gemimt, als würdest du telefonieren und dann irgendwie so, ist das Flugzeug bei euch in Kambodscha? Nee. Nächstes Telefon auf der anderen Seite. Flugzeug ist hier.
Weil, ja, also das so, ist mir einfach ein Rätsel. Da hat genau, einfach jemand wirklich gepennt.
Ich glaube, vielleicht auch gar nicht so, sondern vielleicht ist es auch falsche Eitelkeit. Ich weiß halt nicht, wenn alle Personen, die dort involviert waren, nicht ausgebildet waren in dem Maße, die es bedurft hätte, dann wollte sich vielleicht jemand auch nicht die Blöße geben, was natürlich völliger, also das ist scheiße in so einer Situation, aber vielleicht war es dann auch so, dass es einfach so außerhalb der Möglichkeiten lag, dass dieses Flugzeug nicht auf Route fliegt und dass es nicht sich um einen technischen Fehler handelt, dass die einfach davon ausgegangen sind, es wird schon dann auch wieder auftauchen, das weil die ja auch weiterhin in der Berechnung so vorgegangen sind, wann das Flugzeug wo sein sollte.
Naja gut, ich glaube, die haben sich halt erstmal an dem orientiert, was sich auf die Erfahrungswerte von denen stützt.
Ja, natürlich.
Nämlich, dass sich das gleich schon klären wird. Dass,
genau.
Gut, da ist jetzt gerade irgendwas ausgefallen. Die haben da gerade irgendein Problemchen, die melden sich gleich.
Genau.
Ich meine, natürlich denkst du nicht direkt daran, dass das gerade die größte Flugzeugentführungsaktion der Luftfahrtgeschichte ist,
ja,
an der du da
nicht
beteiligt bist. Ne? Ja. Also da denkst du natürlich nicht dran, das kann man auch niemandem vorwerfen. Aber es kann natürlich auch schon sein, dass ich versuche gerade mich auch so an so Zeiten zu erinnern, wenn im OP mal nicht alles nach Plan gelaufen ist. Ich glaube, das stimmt schon, dass du erstmal natürlich, du willst dich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Du weißt noch nicht
keine,
so richtig, was abgeht. Und dann lässt du es erstmal so aussehen, als hättest du alles
unter Kontrolle. Genau.
Weil du vielleicht selber auch noch gar nicht weißt, noch gar nicht die Chance hattest zu reflektieren, wie wenig
ist
du
halt
wirklich im Griff hast.
Ne? Ist halt auch menschlich. So. Trotzdem. Gruselig.
Auch.
Ne?
Ja.
So.
Wie ich bereits sagte, ist diese Folge ja entstanden, weil ich an meinem Geburtstag gefragt wurde, was genau mir am Fliegen denn Angst macht, was der Grund für meine Flugangst ist. Und ich sag mal so, ich habe diverse Gründe nach dieser Folge, aber ich habe auch diverse Gründe dagegen.
Ja.
So. Aber
der Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf.
Ja.
Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen.
Da können wir am Ende noch drüber quatschen. Wir hören uns jetzt erstmal an, was das Militär da mitzumischen hatte und was es zu seiner Verteidigung zu sagen hat.
Yes.
Im Logbuch konnten auch keine Angaben darüber gefunden werden, ob die malaysische Luftverkehrskontrolle, wie vorgeschrieben, das Militär informiert hat, als ihnen auffiel, dass Flug MH370 seine planmäßige Route verlassen hat. Militärische Quellen geben jedoch an, dass die Militärbasis Butterworth in Penang von der zivilen Luftkontrolle in Kuala Lumpur gegen 2 Uhr sehr wohl darüber informiert wurde, dass das Flugzeug vermisst werde. Dann stellt sich aber die Frage, warum keinerlei Reaktion seitens der malaysischen Luftwaffe erfolgte, obwohl auf Militärradaren ein unidentifiziertes Flugobjekt im Luftraum über Malaysia aufgetaucht war. Wenn ein Flugzeug ohne Transpondersignal gesichtet wird, sollten eigentlich unmittelbar Abfangjäger aufsteigen. Immerhin hätte das Flugzeug im Worst-Case-Szenario im Rahmen einer Entführung mit terroristischem Hintergrund wie bei den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, in die Petronas Towers in Kuala Lumpur reinfliegen können. Jeder Staat in dieser Region verfügt über hochentwickelte militärische Radarsysteme, die Boeing eigentlich leicht hätten verorten können. In einer Stellungnahme zu diesem Sachverhalt erklärt das Militär, man sei auf Grundlage der Angaben von Kuala Lumpur davon ausgegangen, als man ein entsprechendes Flugobjekt auf dem Radar entdeckt hatte, dass Flug MH370 technische Schwierigkeiten habe und deshalb in Richtung eines Flughafens unterwegs sei. Und da das Flugobjekt somit als nicht feindlich bewertet wurde, habe man nichts veranlasst. Kritiker sehen in dem Ausbleiben einer militärischen Intervention allerdings eine Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, die im schlimmsten Fall die nationale Sicherheit gefährden könnte. Der amtierende Verkehrsminister Hishamuddin Hussein nahm das Militär jedoch in Schutz und sagte, wenn man es nicht abschießt, warum soll man dann einen Kampfjet hochschicken? An dieser Stelle sei erwähnt, dass Abfangjäger auch für Begleitflüge von beschädigten Flugzeugen zur Landung oder für die Unterstützung bei technischen Problemen zuständig und auch entsprechend ausgestattet sind. Und genau das war auch die Reaktion des Oppositionsführers Anwar Ibrahim. Der sagte nämlich, dass es eigentlich Standard sei, dass Kampfjets aufsteigen, um Flugzeuge einfach nur zu begleiten. Er bezeichnete diesen Umstand als einen Skandal und als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Und auch ein ehemaliger Marineadmiral sagte, dass die militärische Führung sich gegenüber dem Volk für die ausgebliebene Reaktion verantworten solle. Ich denke, sie sollten ihre Posten räumen, damit andere dem Land dienen können, sagte er in einer Stellungnahme. Und tatsächlich wurde der Oberbefehlshaber der malaysischen Luftstreitkräfte im September 2014 dann auch pensioniert. Das sagt das Militär.
Ich möchte sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Ohne Scheiß, ich dachte immer, Deutschland wäre so ein Ding mit, dafür bin ich nicht zuständig, da müssen sie sich an die Kollegin wenden oder an die andere Behörde oder an die Behörde
da müssen sie in einer anderen Antrag Stadt stellen.
Einen Antrag stellen, aber wir sind nicht vernetzt. Und ich kann darauf nicht zugreifen. Das ist ja überall so. Also ich habe gerade wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich schon die ganze Zeit gedacht. Das mir lag mir vorhin auf der Zunge, als ich mich darüber ausgelassen habe, dass ich nicht glauben kann, dass da die Leute gepennt haben. Mhm. Es hat sich offensichtlich auch einfach keiner zuständig gefühlt. Und Das hat er sich zunutze gemacht, wenn es so war, wie es war.
Es wurde halt absolut auch gar nicht geklärt, wer zuständig ist. Und also ich kann es halt gerade von militärischer Seite überhaupt nicht verstehen, weil auch da wieder große Verantwortung. Überlegt euch, was auf dem Spiel steht. Erinnert euch an 9/11. Mhm. Willst du wirklich ein unidentifizierbares Flugobjekt, und damit meine ich kein UFO, sondern einfach ein Flugzeug ohne Nummer, wo du nicht weißt, wo es herkommt, wer drin sitzt, was es vorhat, was sein Ziel ist, einfach so dein in Land durchqueren zu lassen, ohne so, ja, Kampfjets hochschicken ist eine drastische Maßnahme, ist sicherlich auch ein teurer Einsatz. Aber wie gesagt, überleg dir, was auf dem Spiel steht. Und es heißt ja nicht, dass du direkt drauf schießen sollst, aber guck einfach oben nach dem Rechten. Wie gesagt, Begleitflüge im Fall von technischen Defekt sind durchaus ein Ding. Es hätte ja auch ein technischer Defekt, oder sie sind ja sogar davon ausgegangen, dass es ein technischer Defekt ist.
Stell dir mal vor, was hätte verhindert werden können, gegebenenfalls.
Das Ding ist, das frage ich mich, ob es tatsächlich irgendwas geändert hätte, weil insofern, also wenn du, sag ich mal, auf einem Suizidkommando unterwegs bist,
hast du keinen,
wirst du dich nicht von Kampfjets unbedingt zum Landen überreden lassen.
Und es ist vor allem, die Leute haben keinen direkten Zugriff.
Richtig, die können ja nicht in dein Flugzeug rein, die können nicht die Steuerung übernehmen, die können versuchen, dich abzudrängen, aber im schlimmsten Fall fliegt das ganze Ding halt
irgendwo anders rein, wo es nicht
rein. Oder in die Luft, oder es kollidiert halt mit den Kampfjets und dann war das halt auch ein spektakulärer Abgang, wenn auch anders als geplant. Das weiß ich halt nicht, inwiefern das im potenziellen Szenario eines Mitnahmesuizids durch den Piloten
ich finde das Wort übrigens schrecklich.
Ja, aber was soll ich machen?
Nee, du hast ja recht. Aber ich finde es trotzdem, es ist so verharmlosend irgendwie.
Ja,
Mitnahme
ja.
Klingt wie, da hat jemand jemanden mit abgeholt. So, oder wie so gruselig. Ja. Okay, aber nochmal wirklich zu dem Thema Zuständigkeiten. Ich finde es halt so krass, dass wenn wir uns an dieser Theorie orientieren, die wir jetzt hier gehört haben, dass der Pilot sich zunutze gemacht hat, das zu wissen. Und dann muss ich tatsächlich daran denken, ich wüsste auch, oder vielleicht jetzt nicht mehr, aber als ich im Betrieb noch war, ich hätte gewusst, was ich an der Pforte eines jedweden Gerichts hätte sagen müssen, um da reinzukommen, ohne kontrolliert zu werden.
Mhm.
Weil du dich einfach in dieser Bubble bewegst und die Kommunikationsweisen kennst und so weiter. Und ich finde es halt ganz krass, und das ist mindblowing für mich, ehrlich gesagt, dass das offensichtlich in jeder Branche so ist. Und dass er sich das zunutze gemacht hat, genau zu wissen, wann bin ich unbeobachtet, ohne unbeobachtet zu sein, aber so unbeobachtet, dass sich auch keiner zuständig fühlen wird.
Vielleicht wusste er halt auch, wie die arbeiten.
Das ist genau das Ding. Das bin ich mir sicher. Also wenn das so war, wenn das so war, bin ich mir sicher, dass er das gewusst hat, weil er so tief drin in dieser Blase war, dass er genau wusste, wie die Abläufe sind nach 30 Jahren Arbeit. Ne?
Und halt auch da wieder, selbst wenn sie ihm auf die Schliche gekommen wären,
Was hätten sie machen sollen?
Wie hätten sie ihn zum Landen zwingen sollen?
Ja. Ja.
Das ist das halt.
Ja, aber was man zumindest hätte, es geht ja gar nicht, also ich glaube, die Landung ist ein schönes Szenario, was halt sehr schnell, glaube ich, hätte verabschiedet werden können.
Mhm.
Aber du hättest zumindest den Flug weiter verfolgen können, wenn du ihm einmal auf der Spur gewesen wärst.
Das
und
stimmt,
hättest
selbst
die
wenn
Blackboxen
er nicht
finden können, selbst
stimmt,
hingestellt, ob
das
da was,
ist völlig wahr.
Ne, ob
du
da
hättest
was drauf
vielleicht,
ist oder nicht.
Du hättest, definitiv hättest du so oder so höhere Chancen gehabt, die Menschen an Bord retten zu können, wenn trotzdem noch gering.
Genau.
Aber du hättest zumindest die Sache aufklären können.
Das ist die Sache. Aufklärungsverantwortung, Freunde und Freundinnen.
Und dann hätte auch der Pilot an Bord nicht mehr sagen können, wir hatten ja gar keine Hilfe.
Genau.
Also, wenn Tote sprechen könnten.
Ja, aber, also.
Ne, ja.
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 Genau.
Mhm. Aber apropos Opposition und Regierungen, denn auch die kamen im Blick zurück auf die Geschehnisse nicht gut weg. Zum einen wurde die Informationspolitik der malaysischen Regierung, insbesondere von chinesischer und US-amerikanischer Seite, sehr scharf kritisiert. Die Informationsweitergabe sei zu zögerlich, konfus und zum Teil sogar widersprüchlich gewesen, heißt es. So begann beispielsweise die Suche in den Bereichen der Korridore oder Bögen erst am 17. März, obwohl die Satellitendaten spätestens am 12. März von Inmarsat zur Verfügung gestellt worden waren. Und dadurch hat man natürlich wertvolle Zeit verstreichen lassen, da die Wahrscheinlichkeit, auf dem Meer treibende Trümmerteile zu finden, in den ersten Wochen nach einem Flugunfall rapide abnimmt. Doch auch gegenüber den Angehörigen sei es zu Unterverschlusshaltung wichtiger Informationen gekommen. Malaysische Behördenvertreter erklärten gegenüber den Hinterbliebenen der Passagiere an Bord von Flug MH370, dass es Hinweise gäbe, darunter Funkprotokolle, Radardaten und die Sicherheitsaufzeichnungen des Flughafens, die jedoch unter Verschluss ständen und der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt werden könnten. Ein Grund für die zögerliche Veröffentlichung von militärischen Radardaten durch die beteiligten Staaten dürfte das Misstrauen zwischen verschiedenen Staaten der Region sein, denn es bestand wohl die Befürchtung, dass durch die Veröffentlichung dieser Informationen die Kapazitäten der eigenen militärischen Radarsysteme offengelegt werden würde. Außerdem macht das so ein bisschen den Anschein, als würden gewisse Politiker den grausamen Vorfall ausnutzen wollen, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. So warf der Oppositionsführer Anwar Ibrahim in einem Interview mit dem britischen Telegraph der malaysischen Regierung vor, wichtige Informationen gezielt zurückzuhalten und machte vor allem das Militär verantwortlich. Er forderte eine Aufklärung unter internationaler Leitung und fügte hinzu, ich bin nicht in der Lage, einen Kommentar darüber abzugeben, ob die Behörden an einem Terrorakt mitschuldig sind. Ein sehr gewagtes Statement, weshalb Ibrahim aus regierungsnahen Kreisen vorgeworfen wurde, den Vorfall für politische Zwecke zu instrumentalisieren, um so zusammen mit der Opposition die westlichen Medien zu beeinflussen. Im Februar 2015 musste Anwar Ibrahim dann seine Haftstrafe für angebliche homosexuelle Handlungen antreten, zu der er einen Tag vor dem Start der Boeing 777 der Malaysia Airlines verurteilt worden war.
Ich reg mich nicht auf. Aber ich reg mich doch auf.
Mhm.
Weil ich das halt, also, das ist so ein Rabbit Hole von menschlichem
Versagen.
Scheiß. Mhm. Ja, nicht nur Versagen, sondern so richtig absichtlich und noch eine Instrumentalisierung von Dingen.
Mhm.
Wie kann man denn so schäbig sein, noch Dinge für seine politischen Zwecke zu nutzen, gegebenenfalls oder so. Also überhaupt, dass so eine Theorie im Raum steht, dass etwas, was sich so ereignet hat, dann auch, also es hängt halt ein, dieser Rattenschwanz, der an solchen Dingen hängt, ist einfach endlos und zwar in alle Richtungen. In die Richtung der Trauer der Angehörigen, in Richtung politischer Instrumentalisierung, in Richtung Medienbeeinflussung, was im Endeffekt aufs Gleiche hinausläuft. Es ist halt einfach irgendwie endlos, diese ganzen Konsequenzen, die da so ineinander greifen. Das ist einfach, das ist ein Shithole. Ich finde das halt,
ist es. Also, es ist, ich dachte auch, als ich dann hinterher dieses ganze Kuddelmuddel, was da im Hintergrund gelaufen ist, und da gibt es noch viel, viel mehr, wirklich, das ist nur die Spitze des Eisbergs, aber ich hätte das alles unmöglich mit reinnehmen können, weil es wirklich auch tief in die Politik geht und in irgendwelche Affären und keine Ahnung. Es ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und ich sage dir, es ist eine einzige Shitshow im Nachhinein. Muss man wirklich sagen.
Umso bitterer.
Umso bitterer. Zugegeben, vermutlich wäre jede Airline mit einem Szenario, wie wir es in den letzten beiden Folgen gehört haben, überfordert gewesen. Und auch für Staatsoberhäupter ist es sicher kein leichtes, sich vor den Augen der ganzen Welt zu erklären und zu rechtfertigen. Im Laufe der Jahre haben sich die verschiedensten Stellen an der Aufklärung dieses Mysteriums die Zähne ausgebissen. Darunter neben der Polizei auch der britische Geheimdienst MI6, die amerikanische CIA, das FBI und der chinesische Geheimdienst. Von den Behörden für Flugunfälle wie das französische BEA und das australische ATSB ganz zu schweigen. Und das Resultat ist natürlich ein regelrechter Wust an Informationen, der nur schwer zu bewältigen ist. Heute, 10 Jahre nach dem Verschwinden, sind alle Suchaktionen und Ermittlungen zu diesem Fall längst zum Stillstand gekommen. Und es macht den Anschein, als hätte Flug MH370 sein Geheimnis mit in sein eisiges Grab, in seine letzte Ruhestätte, irgendwo auf dem Grund des Indischen Ozeans genommen. Zwischen den Uploads von Part 1 und Part 2 dieser Folge lag der 10. Jahrestag des Verschwindens von Flug MH370. Und tatsächlich habe es aufgrund der anhaltenden Proteste der hinterbliebenen Angehörigen eine Einigung zwischen Malaysia und dem amerikanischen Unternehmen Ocean Infinity gegeben, das die Suche wieder aufnehmen will. Der Deal ist, dass Ocean Infinity für die Suche nur bezahlt wird, sofern sie denn von Erfolg gekrönt ist und das Wrack auch tatsächlich gefunden werden kann. Da das Meer an den in Frage kommenden Stellen sehr tief, sehr kalt und mit geringer Strömung ist, stünden laut der Experten die Chancen gut, dass sich das Wrack auch nach 10 Jahren noch in relativ gutem Zustand befindet.
Boah, mir platzt gleich der Kragen, ey. Ich finde es halt so krass, weil jetzt nochmal wieder, ja, klar, viel Informationen, viel Scheiße gelaufen. Was ist trotzdem mit Verantwortung? Also, wie kann man sich,
so wirklich
keiner will sie
übernehmen.
Keiner wollte sie übernehmen währenddessen. Mhm. Keiner wollte sie hinterher übernehmen. Und niemand sorgt dafür, dass dieses Ding weiter aufgeklärt wird. Und die Angehörigen werden nie erfahren, wo ihre Leute sind.
Das ist so. Ich habe, es gibt auch rechtliche Verfahren und Angehörige haben geklagt gegen die Airline.
Ja.
Es war generell so, dass die Airline natürlich erstmal Flüge gestellt, dass die nach Kuala Lumpur kommen können. Die Angehörigen hat die da für 2 bis 3 Wochen in einem Hotel untergebracht, wo die dann aber auch dann nach diesen 2 oder 3 Wochen raus mehr oder weniger gegangen worden sind.
Stark.
Und dann diese Versicherung, also es ist ja so, wenn ein Flugzeug abstürzt, die Airline und die Flugzeuge sind versichert und dann gibt es auch Versicherungszahlungen an die Angehörigen, an die Hinterbliebenen, die hat es gegeben, aber trotzdem wollen sich halt, also es gab auch Proteste und sogar kleine Anschläge, wo irgendwas angezündet wurde und so, also da hat es richtig Unruhen gegeben, weil halt so viele Menschen so unglücklich damit sind, wie es letzten Endes gelaufen ist alles und halt eben dieses, ja, der hat aber gesagt, aber das war gar nicht mein Zuständigkeitsbereich und guck doch mal, unter meiner politischen Führung wäre das alles viel besser gelaufen.
Ja.
Es ist einfach eine Shitshow nach hinten draus geworden. Aber ich bin mir, also dafür stehe ich irgendwie, das meine ich so, wie ich es sage. Ich glaube, so sind Menschen. Ich glaube, es hätte sich überall auf der Welt sowas ereignen können. Das Outcome wäre immer dasselbe gewesen. Ja.
Das ist wie meine Erkenntnis mit den Zuständigkeiten und dass das rumgeschoben wird. Es ist überall auf der Welt so ganz offensichtlich.
Und oben drüber immer noch die zentrale Frage. Selbst wenn jeder seinen Job gut gemacht hätte und ausreichend ausgebildet gewesen wäre.
Was hätte man außer Aufklärung
tun können?
Ob man
überhaupt was hätte tun können?
Ja, man hätte aufklären können. Man hätte
also spätestens diese Kampfjet-Sache und
genau.
Den Flug
oder selbst nicht mal das.
Aber dem Flug folgen.
Wenn sie wenigstens per Radar die ganze Zeit gewusst hätten, wo der Flug ist.
per Primärradar, meinst
ja,
du?
Ja, und wenn man ihn nicht woanders vermutet hätte, sodass man erst...
Die Zeit ist halt auch verloren gegangen.
Total.
Dadurch, ne? Massiv viel
total.
Zeit.
Und können wir bitte abschließend nochmal darüber reden, wie gruselig es ist, dass dieser Geisterflieger noch 5 Stunden lang über dem Meer war?
Erstens das, zweitens finde ich den Gedanken wahnsinnig gruselig und ich glaube, das ist auch tatsächlich initial schon immer das gewesen, was mir beim Fliegen so eine Angst gemacht hat, um auf diese zentrale Frage nochmal zurückzukommen. Ich finde, ein Flugzeug ist ein in sich geschlossenes System. Du gibst die komplette Kontrolle an einen Mensch, an andere Menschen ab. Du kannst nicht beeinflussen, was passieren wird. Du hast keine Ahnung von dem, was passiert. Auch da, die Passagiere, die haben ja bis zuletzt geglaubt, das ist alles tippitoppi. Was weiß ich denn, wo der mit mir hinfliegt?
Ja, das ist also...
Ne? Und das finde ich, finde, du sitzt in dieser Sardinenbüchse, dieser dünne Schlauch und bist abgeschnitten vom Rest der Welt. Und im Prinzip kann da oben mit dir passieren, was will. Du kannst nichts tun.
Ja.
Und du hast auch keine Ahnung von nichts.
Meine Mama sagt immer, wenn sie hätte viel mehr Flugangst, wenn sie nicht der Überzeugung wäre oder nicht wüsste, dass auch Piloten und Stewardessen und Stewards nach unten kommen wollen.
Ja, manche wollen das aber nicht.
Das habe ich halt auch gedacht während dieser Folge. Musste an meine Mutter denken und dachte, ja, wenn es so wäre.
Also dank dieser Folge vertraue ich jetzt voll und ganz auf die Technik hinter dem Fliegen. Ich glaube, die ist tippitoppi.
Und es kann wenig passieren, wenn alle diesem Strang ziehen.
Genau, also Technik top, Menschen flop, sage ich. Im Rückblick auf diese Folge. Ich glaube, was mir, also das hat sich so ein bisschen geändert, dass ich jetzt, wobei auch wie gesagt, diese Pilotensuizide sind eine absolute Seltenheit, Gott sei Dank. Wenn es denn hier in diesem Fall überhaupt einer war, trotzdem hat es sich jetzt angeboten, mal auch darüber zu sprechen, weil wir das noch so gar nicht hatten.
Total, und weil es halt auch unter der Prämisse, unter die wir die Folge oder die du die Folge gestellt hast, auch absolut in den True-Crime-Sektor passt, ne?
Also das, wenn es sich so zugetragen hat, ist Sahari Shah der notorischste Täter, den wir in diesem Podcast jemals besprochen haben. Dann hat dieser Mann 238 Menschen auf dem Gewissen.
Ja.
Innerhalb von ein paar Stunden. 238 Menschenleben ausgelöscht.
Wow.
Aber damit ist das Pech der Malaysia Airlines noch lange nicht abgerissen, weil nur 4 Monate später eine weitere Boeing, auch eine 777, auf ihrem, also von derselben Airline, auf ihrem Weg von Kuala Lumpur nach Amsterdam von einer russischen Luftabwehrrakete getroffen wurde und daraufhin ist die Maschine über der Ukraine abgestürzt. Wie man sich denken kann, geht es dem Unternehmen seit diesen Geschehnissen nicht mehr sehr gut.
Aha.
Ne? Also finanziell sowas hat wahnsinnig schlechte Auswirkungen für eine Airline. Die Leute wollen natürlich nicht mehr damit fliegen, weil sie eben kein sicheres Gefühl mehr haben, kein Vertrauen mehr. Und auch da, das erklärt natürlich auch wieder ein Stück weit, warum man wenig Verantwortung übernehmen will, beziehungsweise die Verantwortung vielleicht auch ein Stück weit an andere Stellen abgeben möchte aus Sicht der Airline, damit man selbst eben den möglichst geringsten Schaden aus der Sache nimmt.
Aber ich will dazu nochmal sagen, aus Sicht der Airline kann ich sogar verstehen, weil es ist ein Einzelschicksal. Schicksal ist ein bescheuertes Wort. Mhm. Eine einzelne Tat eines einzelnen Menschen sollte es sich so zugetragen haben, immer wieder zugesagt. Aber was mich stört, ist nicht die fehlende Verantwortungsübernahme einer Airline, sondern die fehlende Verantwortungsübernahme aller anderen.
So von Flugsicherheit,
ja, natürlich.
Militär, Regierung.
Das stört mich.
Ja. Ja. Was ich der Airline vorwerfe, oder was wirklich nicht so doll ist, also das werfe ich der wirklich vor. Die endgültige Mitteilung, dass man den Flieger im Indischen oder über dem Indischen Ozean verloren hat, ohne die Chance auf Überlebende, das haben die Angehörigen per SMS mitgeteilt gekriegt.
Das ist noch härter als per SMS Schluss machen. Wow.
Ja.
Ja, nett. Okay.
Ja.
Ja, wie erbaulich.
Schön.
Schön.
Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Tagen nach dieser Folge
das Hazel Bitte Bitte Copulation Reel hochzuladen.
Da hast du dich jetzt für verpflichtet.
Damit, ne, sich die Leute ein bisschen auf andere Gedanken bringen können nach dieser Folge, die natürlich sehr atmosphärisch, aber auch sehr schwermütig ist. Und ja, genau, wir sind jetzt nämlich auch auf TikTok zu finden.
Yes.
Heißen wir da auch Podcast.Stimme im Kopf?
Ich könnte das nachsehen.
Verzeiht mir, ich bin noch ganz neu in dem Game und ich probiere mich da so ein bisschen aus und lade da halt regelmäßig Kurzvideos hoch. Dann habt ihr also auch ein Gesicht zur Stimme. Ausnahmsweise mal.
Podcast.Stimme im Kopf.
Genau.
Bei TikTok.
@Denise. So, genau, könnt ihr mich da erreichen.
Nein, @Podcast.Stimme im Kopf. Denise, ja, ist die Überschrift.
Ah ja. Leute, genau, ich, also, das ist auf jeden Fall die App, die die jungen Leute immer alle benutzen.
So,
ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber da halten wir uns auch jetzt ab und zu auf und halten unsere Gesichter in die Kamera. Und tatsächlich, das Witzige an der Sache war, als ich das Profil erstellen wollte,
ja,
habe ich erstmal in die Suchleiste Stimmen im Kopf eingegeben, um zu gucken, ob es schon irgendwas gibt. Und der, ja, erste Suchvorschlag war Hazel. Das heißt,
ach,
wenn,
ja,
ihr,
genau,
was von uns sehen wollt, dann scheinbar Hazel, mein Hund. Und deswegen, das liefere ich euch jetzt einfach, ja, nach dieser Folge.
Ja.
Wobei auch da noch Content zu dieser Folge kommen wird. Und auf Instagram sowieso, guckt da mal rein. Ich versuche euch in den nächsten Tagen auch nochmal Bildmaterial, Karten, technische Daten zu dem Flugzeug, da wir jetzt doch auch einige technische Begriffe dabei hatten und so, wo ich mich auch erstmal reinfuchsen musste, wann ist, was ist was und so. Das sollte ein bisschen für Klarheit sorgen, auf jeden Fall.
Ja, yes.
Das war ein großes Folgenbaby.
Ja.
Da ist es.
Da ist es.
Da ist es.
Es schreit.
Es schreit. Ich hoffe, dass euch diese Folge trotz all ihrer Grausamkeit gefallen hat. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Gedanken dazu. Diese Folge hat sich jetzt hauptsächlich auf eine Theorie, die am wahrscheinlichsten zu sein scheint, fokussiert. Aber haltet auch links und rechts die Augen offen, hinterfragt, ne, nehmt mich immer alles für bare Münze, was ihr erfahrt, hinterfragt kritisch. Bildet euch eure eigenen Meinungen und teilt uns diese gerne unter dem Beitrag auf Instagram mit. Ich bin wahnsinnig gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher,
es ist gefährlich da draußen.